Vielen lieben Dank. Hallo und herzlich willkommen, Benni, zur 100. Folge des Bielebu-Podcasts. Wie geht's dir?
Mir geht's richtig gut.
Wo bist du gerade?
Ich sitze auf meiner Terrasse.
Ja.
Aber ich möchte gerne, dass du für den Kontext beschreibst, was du siehst. Aber um deine Frage zu beantworten, wie es mir geht, kann ich sagen, dass ich heute barfuß Fahrrad gefahren bin.
Oh, das ist stark. Das sind Momente, wo man sich lebendig fühlt.
Ja, genau.
Und immer die irrationale Angst, mit dem nackten Fuß ins Vorderrad zu kommen. Oder?
Ja,
kennst du das?
Das kenne ich gut, ja.
Habe ich immer Angst.
Tatsächlich. Oder ich habe immer die Vorstellung, wenn ich dann fahre, dass ich mit den Füßen, dass ich die links und rechts vom Fahrrad runternehme und auf dem Asphalt entlang schaue.
Oh, ja, ja.
Mache ich manchmal auch. Ist meistens gut.
Achtest du darauf, dass du wirklich so die dicke Hornhautschicht nimmst? Das, okay. Aber können ja trotzdem Glasscherben oder?
Ja, aber nö. Das sieht man ja.
Hundehaufen.
Aber ich habe das tatsächlich erst bemerkt nach der Hälfte der Tour.
Dass du keine Schuhe
an
hast?
Und das ist das Beste daran.
Das hast du vorher nicht gemerkt.
Nee, da wusste ich, habe Urlaub.
Ja.
Und es ist Sommer.
Vielleicht andere neurologische Ausfälle, wenn dir das erst nach der Hälfte der Strecke einfällt, dass du keine Schuhe an hast. Ich bin auch auf deiner Terrasse und ich freue mich, dass du und ich hier nicht alleine sind. Wir haben, wie wir vorletzte Woche angekündigt haben, liebe Zuhörende hier mit auf dieser Terrasse. Die habt ihr am Anfang gehört, mit dem kleinen Applaus aus dem Jahr 1912. So war die Ankündigung von Benni, wie im Theater im Jahr 1912. Ich finde, das ist exzellent gelungen. Mhm. Ja, wir haben Menschen, die sind angereist aus Hannover. Dafür bitte nochmal 1912 Applaus. Sehr schön. Wir haben Menschen dabei, die haben noch nie auch nur eine einzige Folge unseres Podcasts gehört. Dafür bitte keinen Applaus. Bei Folge 200 darfst du gerne wiederkommen und dann alle Folgen kennen, dann kriegst du deinen eigenen Applaus. Und auch sonst sind hier sehr liebe Menschen. Es sind selbstgemachte Blätterteig, wie heißt das? Dinger. Blätterteig-Dinger mitgebracht worden. Vegane.
Ja, lecker.
Sehr lecker.
Gewürzt auch.
Vor allem die roten kann ich sehr empfehlen.
Ziemlich viele gegessen.
Ich habe schon ziemlich viel Bier getrunken, muss ich sagen, weil ich ein bisschen aufgeregt war.
Du warst aufgeregt, ne?
Ich war aufgeregt. Ich habe tatsächlich heute allein zweimal von diesem Abend geträumt.
Du hast heute zweimal geschlafen?
Ich habe heute, wenn man die Nacht mit zählt, dreimal geschlafen.
Geil. Aber ja. Du hast nicht nachts geträumt?
Nee, ich habe einmal im ersten und, also ich habe ein Morgenschläfchen gemacht nach dem Aufwachen und dann habe ich nochmal ein Mittagsschläfchen gemacht. Und beide Male habe ich von heute Abend geträumt.
Was war das da passiert?
Das eine Mal habe ich vergessen, das andere Mal waren aber viel zu viele Leute da, dass wir richtig in Stress geraten sind. Und dann mussten wir beide irgendwie nochmal Pipi machen, bevor es losgeht. Und waren dann viel zu spät dran und gleichzeitig war hier direkt vorm Haus eine riesengroße Demo. Und wir hatten irgendwie Angst, dass sie mitbekommen, dass hier hinten eine Veranstaltung ist.
Ja, und so wie die Facebook-Partys früher.
Ja, genau. Davor hatte ich Angst. Genau, deswegen habe ich schon...
Das ist zum Glück nicht wahr
geworden. Das ist nicht wahr geworden, noch nicht. Die Folge kann ja... Also ich habe ein bisschen die Sorge, das kann ich erst mal transparent machen, gleich zu Beginn, dass das so viel Bock macht, irgendwie jetzt vor Leuten hier das aufzunehmen, dass die Folge 5 Stunden geht.
Also ich dachte, dass wir das jetzt jede Woche machen.
Alternativ
auch das.
Auch das.
Nee, ich glaube nicht, dass das 5 Stunden geht. Da würge ich uns vorher ab. Keine Sorge.
Gut.
Aber du hast dich trotzdem nicht besonders vorbereitet jetzt auf die Folge.
Nee, ich habe nervös war. Ich habe darüber nachgedacht, das zu tun. Ich habe darüber nachgedacht, das zu tun und dachte mir, das ist aber fake. Wir bereiten uns ja sonst auch nicht so doll vor. Außer ganz selten mal. Was meistens die besten Folgen waren, wie mir jetzt gerade in dem Moment einfällt, wo ich das ausspreche.
Es ist auch so, das stimmt. Es ist auch ein bisschen ein soziales Experiment.
Ja.
Einfach Leute zu sich einzuladen. Ohne sich um irgendwas zu kümmern, also ohne ihnen was tendenziell bieten zu können. Aber man muss ja auch sagen, bis auf eine Person weiß jeder, worauf er sich einlässt, wenn er hierher gekommen ist.
Ja, das stimmt.
Und ich bin nicht so nervös, weil ich mir auch heute, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das eigentlich irgendwie spannend finde. Aber nö, wir haben jetzt 99 Folgen aufgenommen.
Ja.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir können eine Podcast-Folge aufnehmen, das schaffen wir.
Das stimmt.
Das
aber
ist alles, was wir heute tun müssen. Nachher sitzen wir noch am Feuer und trinken noch ein Bier.
Wie du weißt, höre ich sehr gerne Baywatch Berlin und die haben von Anfang an immer gesagt, die werden niemals live ihren Podcast aufführen, weil sie finden, das ist einem Entertainment nicht würdig, sich einfach hinzusetzen und zu reden. Ohne Plan, ohne Ziel, ohne Konzept und dafür dann irgendwie Eintritt zu nehmen und dann kommen da irgendwie 800 Leute oder 5000 Leute. Das kann man nicht bringen. Uns ist das egal.
Ich kenne zumindest eine Person, die heute hier sitzt, die diese Meinung sehr teilt.
Bist du zufälligerweise mit der Person verheiratet?
Ja, ich bin nicht mit dieser Person verheiratet.
Ist gut. Also, dir geht's gut, du bist entspannt, du hast gedacht, es ist egal, was heute passiert.
Ja, wir brauchen
passiert.
Auch kein Special für Elefants, weil ich so vollgepackt bin mit Themen.
Ja, bitte.
Wir haben uns gefühlt richtig lange nicht gesehen schon wieder und gehört.
Ja, und vor allem live in echt gesehen, genau, du hattest Urlaub.
Ich habe die letzte Folge über Discord aufgenommen, richtig?
Ja.
Aber sag mal, wie es dir geht.
Mir geht's gut.
Okay. Ich war in Berlin.
Cool.
Hast du eine besondere Beziehung zu Berlin jenseits von alten Ärztekonzernen?
Nein. Nicht? Ich mag Berlin nicht besonders gern und war zweimal da und beide Male war es nicht so cool.
Oh, das ist aber schade.
Geht.
Ich habe eine recht ambivalente Beziehung zu Berlin, weil ich früher sehr oft da war und in sehr verschiedenen Zusammenhängen. Ich war auch mal mit dir in Berlin, glaube ich.
Nein. Also
nicht? In der Wohnung von unserem gemeinsamen Freund?
Doch, stimmt. Da war ich dreimal da.
Ja.
Oh, soll ich da mal einen Funfact zu erzählen?
Ja.
Da waren wir eine Woche, ne?
Ja.
Ich habe vergessen, eine Ersatz-Unterhose einzupacken. Und hatte die ganze Zeit dieselbe Unterhose an. Nach drei Tagen habe ich sie umgedreht auf links, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, mir eine neue zu kaufen.
Oder zu fragen, ob du dir eine leihen kannst.
Ja, das wäre mir sehr peinlich gewesen.
Oder dass du im Klo einmal auswäscht und einen halben Tag ohne Unterhose rumläufst.
Nix da, nein.
Läufst du nie ohne Unterhose in Jeans rum?
Nein.
Das ist nicht so gut,
ja.
Aber besonders genug, um es mal zu machen.
Okay, dann habe ich... Hier ist ein Auftrag für die Zukunft, aber ja, ich habe da auch nicht viel drüber nachgedacht. Ich fand das jetzt so eigentlich auch gar nicht so schlimm, aber irgendwann war es doch ein bisschen.
Das heißt, ich habe ja jede Nacht mit dir zusammen in einem Zimmer geschlafen und es ist immer dieselbe Unterhose, es wurde jeden Abend schlimmer.
Mhm.
Hast du da besonders drauf geachtet, dass, nee, wenn du auf Klo bist, dass da nichts passiert?
Glaube ich.
Meine Taktik angewandt.
Wo ich psychologische Kriegsführung gegen meinen eigenen Penis geführt habe? Nein.
Das ist keine Kriegsführung. Das ist einfach, man erkennt an, dass das nicht gut läuft oder dass da noch was nachkommt.
Oder zu gut läuft.
Man unternimmt Maßnahmen, um das zu verhindern.
Oh Gott, oh Gott. Ach, das ist ja privat. Da setze ich mich ja auch hin. Da ist ja die Problematik gar nicht so groß.
Da waren wir in Berlin auf jeden Fall zusammen.
Das stimmt.
Und ich war arbeitsmäßig häufiger in Berlin. Also auch schon als Kind war ich in Berlin. Und ich habe da ganz viele verschiedene Erinnerungen an diese Stadt. Und ich habe immer gedacht, jedes Mal, wenn ich da bin, finde ich mega toll, aber ich würde da nie wohnen wollen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was man sich ausdenkt, weil das ist halt so, alle Städte, die kleiner sind als Berlin, da gilt es immer so zu sagen, so ja, und dann ziehen die Leute, die cool sind, und ziehen nach Berlin, aber eigentlich ist das nicht viel, eigentlich ist das nur, da ziehen nur die ganzen Leute aus der Gesamtprovinz Deutschlands hin und dann trifft sich da die gesamte Provinz und glaubt, dass die Großstädter sind, aber eigentlich sind wir die richtigen. So ein Lokalpatriotismus-Scheiß gibt es dann immer gegen Berlin. Und so ein bisschen hat das, glaube ich, auch auf mich abgefärbt, dass ich immer dachte, nee, das brauche ich nicht. Aber als ich jetzt da war, und ich war, glaube ich, nur vier Tage da, drei Nächte, ist so viel hochgekommen und ich fand diese Stadt auf einmal so toll und so schön und erfrischend, dass ich dachte, ich muss jetzt nach Berlin ziehen. Es ist so geil gewesen.
Mhm. Ich kann wirklich überhaupt nichts zu beitragen. Ich bin mal in Berlin von ganz Osten nach ganz Westen gefahren, weil da, wo wir gewohnt haben, war ganz im Osten und wo wir hin mussten, war ganz im Westen oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr. Weißt du, wo die Wuhlheide ist? Ist das ganz Osten, ganz Westen? Weiß das irgendjemand? Wuhlheide, Berlin? Auf jeden Fall auf der einen Seite und wir waren auf der anderen und dann sind wir halt mit dem Auto da durchgefahren, was super lange gedauert hat, weil die Stadt halt riesengroß ist.
Mega.
Und das auch in der Hauptverkehrszeit passierte. Und ich habe mir so diese Stadt angeguckt und dachte mir, sie ist auf zwei verschiedene Weisen sehr hässlich. Entweder ist es so dieses DDR-hässliche runtergekommen, eklig, grau, bäh, oder es ist so wie am Alexanderplatz, so super fancy und Leuchtreklam und wir wollen eigentlich gern der Times Square sein, aber das super stillos. Und das sind die beiden Punkte, also diese beiden Seiten von Berlin, die mir in Erinnerung geblieben sind.
Nee, ich fand das richtig geil. Ich fand das, also es ist super lebendig, die Stadt. Und sie hat so viele verschiedene Ecken, aber in jeder Ecke weißt du, du bist in Berlin. Und ich hatte das Gefühl, dass das so eine gute Atmosphäre hat von wegen, da können halt die unterschiedlichsten Leute leben und sein, in den krassesten Nischen sein. Aber es hat nicht dieses, geil, wir sind geiler als die anderen, wir grenzen uns ab, wir sind die, da sind die, sondern es ist halt so ein krasses Leben und Leben lassen. Super entspannt. Auch, dass du so da essen kannst. Hast du denn irgendwie den Mexikaner, wo du dann 3 Tacos für 17 Euro kriegst und es ist so, yeah, wir sind der coole Mexikaner. Da ist halt an jeder Ecke dann irgendwie so irgend so ein Streetfood-mäßiger Scheiß, wo es günstig und nicht so fancy ist, aber dafür geil und real. Und überall werden andere Sprachen gesprochen und es ist alles entspannt. Aber es hat natürlich auch, deswegen sage ich Berlin-Romantik. Ich war da halt im Urlaub, es war geiler Sommer, ich war super entspannt. Das ist natürlich anders, als wenn du da wohnst und dann ist es plötzlich Januar und du denkst, ich muss aus diesem Loch raus.
Aber du hast doch alles, was du gerade aufgezählt hast, auch in Hamburg.
Nicht so, nicht auf den gleichen Style.
Mhm.
Ich habe mich da...
Weniger Hipster-Style, das passt dir nicht so gut.
Entspannter. Gelassener.
Mhm.
Weniger prätentiös.
Okay.
Hat mir gut gefallen. Aber, was ist auch in Berlin entspannt? Die haben in der Bahn dieselbe Regel wie wir, volle FFP2-Maskenpflicht. Trägt keiner. Also, was heißt trägt keiner? Ich sag mal so... 40% der Leute tragen Maske in den Bar.
Und das ist entspannt?
Nee, das ist die Kehrseite der entspannten Haltung mit solchen Dingen.
Okay.
Keine Ahnung, und das ist, fand ich so erstaunlich, weil das ist ja jetzt nicht so, dass die da alle andere Gene haben oder völlig anders kulturell geprägt sind, total, als jetzt als Hamburger. Aber trotzdem ist es so merklich der Unterschied. In Hamburg hast du hin und wieder, siehst du einen, der wird sofort von irgendeiner robusten älteren Frau angeraunzt. Und in Berlin war einfach...
Und leben und leben lassen.
Die wir da getroffen haben, meinten auch, wenn du hier irgendjemand ansprechen würdest, boah, der Wind schlägt aus auf den...
Nee, das bist du. Halt mal die Klappe.
Das ist der Wind, Alter.
Halt immer auf, sag mal nichts. Ja, ist auf jeden Fall der Wind.
Das ist ein mega der Wind. solche Amplituden hat kein Mensch.
Ja, stimmt.
Naja, auf jeden Fall war das ein bisschen erschreckend. Und dann habe ich aber auch, vielleicht liegt es auch einfach daran, wenn du in, dass es so viele Leute gibt, die, wenn sie dann in der Bahn sind und sehen, da sind andere, die haben die Maske nicht auf, dann nehmen sie auch ab. Dann ist so, die gehen dann so mit und lassen sich so führen von den anderen Leuten. Schätze ich mal.
Und das, okay. Ich kann nicht viel zu Berlin sagen. Ich finde Berlin sehr, sehr langweilig.
Ja, okay.
Sehr, sehr langweilig.
Sag du doch mal was.
Kannst du das Alphabet rückwärts?
Nee, kein Stück. Ich hab's nicht einmal gelernt.
Du hast es nicht versucht?
Direkt nachdem wir den Podcast aufgenommen haben,
ja,
habe ich versucht, mir eine Melodie auszudenken dazu. Und saß vorm Computer, habe auf diese Buchstaben gestarrt. Und das war mir richtig schnell zu blöd. Dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich das nochmal. Habe ich nicht gemacht.
Hast du nicht gemacht?
Gar nicht.
Okay, dann habe ich eine andere soziale Beobachtung gemacht. Und zwar haben wir ja in den letzten 2,5 Jahren Pandemie uns verabschiedet, weitestgehend von Händeschütteln, aber auf jeden Fall so von Umarmungen. Umarmungen sind da sehr selten geworden.
Ja.
Und jetzt kommen die ja alle wieder. Händeschütteln kommt auch wieder, erstaunlicherweise, was ich nicht vermutet hätte. Aber,
ist
das
so?
Ja, habe ich das Gefühl. Ich habe heute zum Beispiel... eine Hand geschüttelt.
Ich
vor nicht allzu langer Zeit mit jemandem aus Hannover. Und aber was mir aufgefallen ist, es gibt zwei völlig unterschiedliche Arten, sich zu umarmen. Und zwar Arme parallel und Arme über Kreuz.
Parallel gibt's nicht.
Da natürlich gibt's parallel.
Niemand umarmt parallel.
Hundertprozentig. Ganz viele Menschen umarme ich parallel.
Kurzes Handzeichen. Umarmt hier irgendjemand parallel?
Ab 2 Promille?
Ja.
Ab 2 Promille und man am Abend mit steigendem Alkoholpegel eher so, weil man so nach vorne fällt oder was?
Das ist eher so eng.
Na, ich würde sagen, es hat vor allem erstmal was mit Größenunterschied zu tun. Wenn jetzt wirklich ein sehr großer Größenunterschied, können wir sehr gerne machen. Wenn ein sehr hoher Größenunterschied besteht, dann ist es einfach häufig bequemer, wenn dann die größere Person parallel oben ist und die kleinere Person parallel unten.
Das ist doch so eine...
Unser gemeinsamer Bekannter, DJ Bash, von dem ich schon erzählt habe, ist ja auch irgendwie 2 Meter groß.
Ist ein Gorilla.
Ist ein riesengroßer Gorilla. Und den umarme ich auch parallel so.
Und er oben. Um deinen Kopf, um über deine Arme.
Ja, Schultern, Halsbereich.
So, Humphrey Bogart-mäßig vielleicht.
Ich weiß nicht, warum Humphrey Bogart so umarmt.
Also ein bisschen, ach, keine Ahnung. Krass. Also jetzt höre ich hier mit steigendem Alkoholgehalt umarme parallel. Warum?
Liebe verschenken.
Man verschenkt mehr Liebe, wenn man parallel umarmt. Das andere ist förmlicher.
Ja.
Extrem interessant, weil ich genau umgekehrt gesagt hätte, dieses Überkreuz ist intimer. Aber wahrscheinlich stimmt es nicht. Offensichtlich stimmt es nicht. Alle, ist noch unsicher.
Wo soll der Kopf hin beim parallelen Umarmen? Der
ist ja dann. Ja, stimmt, die knallen doch gegeneinander dann.
Seitlich. Also man muss ja sowieso, wenn man sich nicht küsst dabei, muss man ja auch den Kopf sowieso so seitlich nehmen.
Wir machen nachher mal so ein paar Versuchs rein hier und umarmen uns alle kreuz und quer. Dann schauen wir mal. Sehr gut. Also, was beim Kreuz ist es ja auch interessant, das ist ja voll die Diskriminierung gegenüber LinkshänderInnen. Denn es muss ja normiert sein, dass du so umarmst, den rechten Arm nach oben. Denn wenn jetzt einer plötzlich irgendwie als Linkshänder ankommt und das mit dem linken Arm nach oben macht, dann stößt man ja völlig gegeneinander.
Ja, richtig. Aber das ist dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand anfangen würde, dir mit links die Hand zu schütteln.
Ja, stimmt, das ist dasselbe.
Würdest du ja auch direkt instinktiv richtig reagieren. Also ich glaube, man braucht einfach einen dominanten Part. Und der dominante Part bestimmt ist rechts oben, ist links oben.
Aber das ist, glaube ich, einfach das Recht der Mehrheit an der Stelle, weil es muss normiert sein. Es ist so, als wenn du sagst, ich fahre lieber auf der linken Straße sein. Das geht auch nicht.
Also mir ist es aufgefallen, dass ich dann Menschen zum Beispiel umarmt habe, denen ich jetzt nicht so nah bin zum Abschied oder so, bei, keine Ahnung, aus meinem Kommilitonenkreis. Da war das dann eher parallel. Und wenn ich jetzt dich umarme oder auch meine Frau umarme, dann mache ich über Kreuz.
Du dachtest, dass das so förmlich ist, aber in Wirklichkeit hast du ganz viel Liebe verschenkt.
Ja, wollte ich nicht.
Wolltest du nicht? Die kriegst du nicht mehr zurück.
Falls ihr das hört da draußen und ich habe euch mehr Liebe geschenkt, als euch zusteht. Bitte nehmt es nicht persönlich.
Ja.
Die Liebe, die ich euch geschenkt habe. Es war ein Versehen.
Ja, unpersönliche Liebe. Interessant.
Ja.
Ich wurde noch nie parallel umarmt. Nie hat mir jemand Liebe geschenkt.
Glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir einfach nicht.
In so einem intimen Moment.
Ich will auch nicht ausschließen, dass ich dich schon parallel umarmt habe. Du bist ja nun auch ein bisschen größer
als ich. Ich habe da auch noch so eine komische Assoziation von irgend so einem merkwürdigen, ekligen Familienonkel, der so ein bisschen dicker ist und dich so wie so ein Bär versucht zu umarmen. Und du willst einfach nur raus aus der Situation.
Aus persönlichen Erfahrungen? Oder
nee.
Denkst du einfach, dass das häufig vorkommt, dass
weiß ich nicht.
Onkel ist, sowas macht?
Ist mir so zugeflogen. Keine persönlichen Erfahrungen.
Ist mir so zugeflogen. Ja, okay. Aber eine gesellschaftliche Konvention, die offensichtlich keine ist.
Ich habe ein Callback.
Bitte.
Zu der Wespengeschichte.
Die Wespengeschichte.
Du hast mal vor vielen, vielen, vielen Folgen erzählt, dass du ein Wespennest entfernen musstest.
Ja.
Und
entfernen ließ.
Du entfernen lassen musstest.
Ja.
Und du wusstest, es ist nicht so wahnsinnig interessant, aber ich möchte es jetzt auch gerne auflösen endlich. Und ich hatte also einen Typen da, so einen Bärtigen, der die alle mit dem Sauger weggesaugt hat, um jedes Leben zu schützen.
Ja.
Und bei dir kam ein Typ rein, der angesoffen war und Gift reingespritzt hat und weggegangen
ein
ist.
Ein Kontaktmittel, hat er gesagt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet.
So, und wir haben deswegen daraus geschlossen, dass das super dubios ist und dass du den eigentlich anzeigen könntest und den ganzen Laden hochnehmen könntest. Was aber die meisten Leute nicht machen, weil die meisten Leute einfach froh sind, dass sie das Problem
haben. Ja, ich wollte die weghaben.
Ich glaube, das könnte auch so ein Geschäftsmodell sein von denen. Sie setzen darauf, dass die Leute einfach so viel Hass oder Angst haben. Da ist eine Wespe gerade. Warte, ich habe hier die Verteidigung.
Mhm.
Ich glaube, die Wespe, dass es regnet.
Ins Mikro rein. Super cool.
Wie funktioniert? Sie fliegt jetzt dahin, wo kein Regen ist.
Gut, dass ich eine Badehose anhabe.
Wenn hier zu warm ist, kann ich auch ins Gesicht sprühen.
Mir ist nicht zu warm. Es ist 8:55.
Das ist wunderbar. War wirklich richtig, richtig gut.
Möchte ich nicht, danke.
Ich kann nur so rumgehen, wer möchte. Und jetzt habe ich erfahren von einer Wespen-Experte, Naturschutzexpertin, die ganz viel Liebe und für jedes einzelne Individuum hat, bei der wir uns beraten haben aufgrund eines Wespennests, das übrigens da über eurem Kopf ist.
Da ist ein Wespennest?
Ja, da fliegen die oben rein. Seht ihr, da ist sie jetzt gerade hin. Und da oben, da kommen sie raus.
Aha.
Also nicht zu schnell aufstehen. Und wir haben hier einen Allergiker in der Familie.
Ich habe das Gefühl, da hinten wird noch ein Podcast gerade aufgenommen.
Das ist
richtig gute Stimmung. Ja, du bist der Allergiker.
Ich bin nicht der Allergiker, ich bin desensibilisiert.
Stimmt.
Aber ich habe das in direkter Erbfolge weitergegeben und in dem Alter kann man noch nicht desensibilisiert werden. Und deswegen müssen wir das entfernen. Und jetzt sagen die aber, wir können das nicht entfernen, wie das bei uns damals gemacht wurde. Das war nämlich auf dem Balkon in einem Sofa.
Richtig.
Da wurde das Sofa zerlegt, weil die am Gebäude nichts machen dürfen.
Ah, ja.
Mhm. Das heißt, da muss jetzt erst jemand kommen, Handwerkerteam oder so, dann müssen die so einen krassen Astronautenanzug anziehen.
Nein, das müssen wir selber machen.
Wir müssen es selber machen. Wir müssen uns einen Astronautenanzug anziehen, dann müssen wir das alles aufreißen.
Das ist das einzig Gute daran.
Hat seine Vorteile, aber man muss jetzt zu so einem Arbeitskleidungsverleih gehen.
Wie so ein Imker. So.
Und das bringen die mit.
Sie bringen das mit und dann muss man wahrscheinlich trotzdem eine Gebühr bezahlen. Da oben rangehen, das gesamte Garagendach abdecken und aufreißen, bis man zum Wespennest vorgedrungen ist. Dann gucken sich die Wespenverleger das an und entscheiden, ob sie das machen können oder nicht. Und es kann sein, dass wir dabei das ganze Haus vernichten. Und es kann sein, dass die gar nicht das machen können.
Ich kann versuchen rauszufinden, wie der kleine, alte, betrunkene Mann mit dem Kontaktmittel heißt.
Das ist kein Problem.
Sehr viel günstiger.
Schädlingsbekämpfungsunternehmen findet man leicht.
Hier, Niendorfer Straße, das Kill-Team. Kennst du das?
Das habe ich, glaube ich,
schon mal erzählt. Ein Haus, da steht einfach riesengroß Kill-Team drauf. Und bis vor einigen Jahren, das ist jetzt leider nicht mehr so, waren da auch so riesige Figuren von Schaben und Ratten. Alles so an der Hausfassade so außen dran. Aber nur Kill-Team. Die machen das bestimmt.
Und das ist jetzt die Entscheidung, die wir treffen müssen. Nehmen wir den Aufwand auf uns, um das abzudecken, oder lassen wir jemanden kommen, der da direkt das Gift reinspritzt? Und das dürfen wir machen mit dem Gift wegen Allergie.
Mhm.
Das heißt, wahrscheinlich hat dieser Typ damals schon ordentlich gehandelt. So, das ist schon, weil es am Haus war und nicht im Sofa auf dem Balkon.
Aber das verstehe ich hier nicht, weil das ist ja euer Haus. Also euch gehört das doch. Ihr könnt doch sagen, hier... Nimm da vorne die Platte weg und guck mal rein, statt irgendwie jetzt, oder?
Da fehlen mir jetzt die Details aus dem Anruf, weil den ersten Anruf meine Frau gemacht hat und ich nicht mehr weiß, wie das war.
Mhm.
Aber es ist leider nicht so interessant genug.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Schätze ich mal.
Korrekt.
Ich höre eine Bestätigung. Ja, das wollte ich dir nur nochmal nach, also der kleine betrunkene Mann mit dem Kontakt.
Hat alles richtig gemacht. Ja, für mich hat er sowieso von Anfang an alles richtig gemacht, weil erstens hat er das Daydrinking in seinen Arbeitsalltag integriert. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Und dann waren einfach die Wespen am nächsten Tag alle weg.
Mhm.
Und darum ging es mir.
Ja.
Hat gut funktioniert. Und übrigens, das kann ich auch mal erzählen, auf dem Balkon, in der Balkontür, ganz unten, hat sich Anfang dieses Sommers wohl wieder eine Wespenfamilie eingenistet.
Ja.
Und dann klettern die immer so in so kleine Ritzen rein und holen da irgendwas aus der Tür raus. Und von meinem geistigen Auge...
Ihr Nest.
Ja, genau. Und ich glaube, da drin war aber auch das Nest. Also irgendwie machen die da Platz, um dann irgendwelche anderen Sachen reinzutragen und so. Und da ist dann wahrscheinlich die Nachkommenschaft drin. Und in... Was ist jetzt? Hattest du eine Wespe im Bier?
Schon wieder. Hatte ich vorhin schon. Weiß ich nicht, was das ist.
Du brauchst...
Schlimme Feststoffe.
Du brauchst den Gift, Mann.
Ich muss das Kontaktmittel mit dem Bier spritzen.
Du musst das Kill-Team anrufen. Da war auf jeden Fall wieder eine Wespe immer rein und raus und immer wieder was rausgenommen. Und ich habe dann immer Angst, dass die komplette Tür hohl wird und irgendwann einfach kaputt geht.
Das ist ein Problem mit, wie heißen die Dinger? Holzwürmern.
Und oder so. Termiten.
Termiten. Die bringen ganze Hochhäuser zum Einsturz.
Genau. Und da irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Wespen auch können, wenn man sie nur lange genug machen lässt. Und dann ist sie halt irgendwann rausgekommen und mein Kater Gordon, unser Kater Gordon, hat es wirklich geschafft, diese Wespe einmal so dusselig zu hauen, lebte aber noch und habe ich sie getötet, natürlich. Und seitdem ist wahrscheinlich auch die Nachkommenschaft in der Tür gestorben.
Oh Gott, wie grausam.
Ja.
Ich darf keine Wespen töten.
Ja, ich mach das immer.
Aber Gordon weiß das nicht.
Ich mach das immer. Ich habe gestern beim Döneressen habe ich 3 Wespen getötet während des Döneressens. Unter anderem mit Sachen vom Döner.
Natürlich die Polizei.
Du hast mit Sachen vom Döner die Wespen.
Naja.
Hast du mit Sriracha
Nee, da ist eine Tomate oder was runtergefallen. Dann ist da eine, war so halb unter meinem Schuh und dann ist da eine Wespe hin und.
Dann hast du sie immer mit deinem Schuh getötet.
Versehentlich.
Mit der
Tomate. Ja, aber angelockt. Angelockt mit der Tomate. Nicht mit Absicht. Aber hat gut funktioniert.
Also ich kann das nicht gut heißen hier.
Ich weiß. Ich töte auch nur Wespen. Das ist die einzige Ausnahme. Seitdem, ich habe es schon mal gesagt, seitdem Wespen, ja, mit deiner Hand, mit deinen Daredevil-Fähigkeiten, mach das hier mal, bevor sie dir ins Bier fliegen vielleicht.
Aber doch nicht mit Wespen.
Ja, warum nicht?
Dann stechen sie meine Daredevil-Hände.
Dann können sie nicht mehr arbeiten. Wespen, seitdem sie meine Katze Grisou einmal fast getötet haben, haben ihr Recht auf Leben verwirkt.
Aber es kann übrigens sein, dass die nicht irgendwie das rausgeholt hat, sondern dass es einfach so eine Bodenwespe ist. Es gibt ja ganz viele...
Im ersten Stock?
Ja, es ist doch egal, wo der Boden ist. Das soll auch auf dem Hochhaus ein Boden sein.
Ja, okay.
Also es gibt ja viele Wespen, die nicht irgendwo ihre runden Nester haben, sondern halt im Boden leben.
Mhm.
Aber gut, das ist das Thema Biologie.
Trotzdem sollen sie nicht meine Tür kaputt machen.
Das wollte ich gerne nochmal loswerden. Kurzer Hinweis, wo wir hier in lauschiger Runde zusammen sind. Ich habe mal nachgeguckt. Wir haben inzwischen 28 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify.
Habe ich gestern auch geguckt.
Krasser Scheiß.
Das ist nicht schlecht.
Wer das noch nicht gemacht hat, kann das gerne jetzt live nachholen. uns bei Spotify 5 Sterne zu geben.
Ich vermute, dass auch das dazu beiträgt, dass wir vorgeschlagen werden an Menschen, die vielleicht gar nicht sonst unseren Podcast hören würden.
Das ist neu. Der Algorithmus ist jetzt auf unserer Seite.
Zumindest das erste Mal, dass ich es jedenfalls so mitkriege.
Und hat sogar dazu geführt, dass wir nicht nur vorgeschlagen, sondern auch angeklickt und für gut befunden wurden.
Ja.
Ja, Sapperlord.
Sapperlord.
Wir wurden nämlich auf Twitter angeschrieben.
Ja, da bin ich jetzt gespannt.
Und zwar von einer Person, die uns so entdeckt hat und uns sehr gerne hört, immer im Zug und das gern gut findet. Und uns die Frage gestellt hat, ob wir Erfahrungen mit Cyberstalking haben.
Ich würde sagen, haben wir eigentlich nicht. Also Moment, naja, was heißt denn Cyberstalking? Also das muss man ja mal definieren. Also was ja schon mal vorgekommen ist, ist, dass wir schon vor extrem vielen Jahren Fanpost nach Hause geschickt bekommen haben.
Das ist auch eine Form von Cyberstalking.
Ja. Und das ist ja nur deswegen möglich gewesen, weil eine andere Person, die hier gerade neben dir sitzt, mal uns in einem Let's Play besuchen wollte und einfach während wir ein Let's Play aufgenommen haben, nach der Adresse gefragt hat und du einfach frei heraus meine damalige Adresse erzählt hast.
Also es ist ziemlich doll meine Schuld.
Es ist sehr doll deine Schuld.
Wenn man jemanden anruft und zu dem hin will und nach der Adresse fragt, ist es kein Vergehen.
Nein.
Das möchte ich jetzt korrekt. Kein Blame verteilen.
Das stimmt, aber es ist witzig, dass die Person gerade hier ist, die diese Frage gestellt hat. Und dann ist der Mensch, der uns dann dieses Fan-Geschenkepaket geschickt hat, zu mir nach Hause gefahren, um am Klingelschild zu gucken, ob das wirklich stimmt, dass ich da wohne.
Richtig. Weil aber die Person auch deinen Nachnamen kannte.
Woher auch immer. Also aber da habe ich mir auch wenig Mühe gegeben, den zu verbergen.
Wir waren vorsichtig in den Videos.
Naja, und jetzt haben wir einfach gesagt, 100 Folgen Podcast, wer kommen möchte, kann gern kommen, sagt Bescheid, dann kriegt ihr die Adresse.
Das ist eigentlich ein krasser Aufruf zum Cyberstalking.
Ja. Aber wir haben vielleicht den... Oh, das ist gar nicht für mich gewesen. Schade. Aber schön kühl war das. Hat dein Papa jetzt extra Bier von zu Hause geholt, weil ihm das hier nicht passt, was es hier gibt?
Ich habe mich um meine behinderte Frau gekümmert.
Okay.
Haben wir auch das im Podcast mal festgehalten.
Und das verbunden mit neuen kalten Bieren.
Genau
sowas. Jetzt bin ich aus dem Konzept.
Cyberstalking.
Cyberstalking.
Ja, wir haben aufgerufen zum Cyberstalking, indem wir gesagt haben, komm vorbei.
Genau, aber ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass wir durch unseren Content vielleicht dafür sorgen, dass die Menschen, die uns hören, sowas nicht machen. Also zumindest nicht auf bösartige Art und Weise.
Weil Leute, die StalkerInnen sind, nicht keine Übereinstimmung mit unserem Content haben in ihrem Gehirn?
Mhm.
Gewagte These.
Naiv vielleicht auch.
Sehr naiv. Sehr unvorsichtig.
Aber man muss sagen, wir haben es dazu aufgerufen, wenn ihr wissen wollt, wo du wohnst, sagt Bescheid, dann sag ich das.
Ja.
Und so viele Fragen kamen nicht.
Nee, das stimmt.
Zwei.
Aber
zwei Fragen kamen.
Insofern können wir damit noch Lachs sein, aber wir wollen das Thema natürlich an dieser Stelle. Wenn wir jetzt schon von Spotify vorgeschlagen werden, müssen wir vorsichtiger sein mit dem, was wir sagen. Noch vorsichtiger als ohnehin schon.
Mhm.
Müssen wir noch mehr Warnung machen. Wollen natürlich das Thema nicht verharmlosen.
Mir ist irgendwie
viele Menschen, die schlimme Opfer von Stalking sind.
Mir ist irgendwie gerade auch noch mal ein Anliegen zu sagen, dass bei dieser in Berlin eine Woche und nur eine Unterhosengeschichte, da war ich 18 oder 19.
Ja. Warum willst du das? Ist das gut oder schlecht?
Gut.
Also, besser wäre es noch, wenn du 6 gewesen wärst.
Das stimmt.
Aber je jünger, je besser, oder?
Ja, definitiv.
Also je älter man wird, desto schlimmer ist es, wenn man nur eine Unterhose hat.
Ich war ungefähr halb so alt wie jetzt. Das finde ich in Ordnung. Da war ich vielleicht auch nur halb so klug wie jetzt und halb so wenig ekelhaft wie jetzt.
Wird es noch schlimmer, wenn wir 50 sind? Ist es dann schlimmer, wenn wir nur eine Unterhose mitnehmen oder genauso schlimm, wie wenn wir...
Viel schlimmer. Auch was den Zustand der Unterhose angeht.
Du meinst wegen der Inkontinenz?
Ja, muss jetzt nicht gleich eine ausgeprägte Inkontinenz sein, aber vielleicht... Ich könnte mir vorstellen, dass man auch generell weniger... Was heißt thorough gründlich. Auf Deutsch? Gründlich ist, wenn es darum
beim
geht...
Abputzen?
Ja, genau.
Das ist dieselbe Gedanken, hatte ich auch.
Ja, also kann ich mir schon vor...
Glaubst du, man sagt dann
ich frage jetzt mal nicht in die Runde.
Glaubst du, man sagt einfach irgendwann, ist nicht so wichtig.
Ist egal. Ja. Kann ich mir vorstellen.
Also, ich glaube, das ist sehr typenabhängig. Ich glaube, es gibt 70-Jährige, die super clean sind im Vergleich zu 20. Aber es ist ja immer so.
Thema Pupsen.
Thema Pupsen.
Stell dir vor, das ist kein Schwenk, das ist genau die gleiche Kerbe. Du bist in einer frischen neuen Beziehung.
Ja.
Da verkneift man sich das, man drückt oder man geht weg oder versucht das immer alles ganz leise zu machen.
Man freut sich darauf, wenn man sich endlich nicht mehr verkneift.
Und wenn man lang genug und zusammen ist und vertraut genug ist,
ja.
Feel free. Ja. Baller raus, was geht.
Aber es ist vielleicht auch typabhängig. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ewig lange Pärchen gibt, die immer noch so sagen, so, oh, und nee, also die
mhm. ne? Kann ich bestätigen. Gehe ich jetzt aber nicht ins Detail. Keine Sorge.
Also man kann schon Respekt immer noch aufeinander nehmen. Respekt
ist es denn respektlos, wenn man pupst?
Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, welchen gesellschaftlichen Stellenwert du dem Pupsen beimisst.
Also einen humoristischen.
Einen humoristischen ist schon mal gut. Also der Geruch ist natürlich schon eine Belästigung.
Kommt drauf an.
Und ich habe ja auch immer noch ein bisschen im Kopf, dass du die Moleküle einatmest. Das
ja,
ist ein bisschen wie Essen.
Ja.
Dadurch. Also
deswegen. Moment, wenn du... Manchmal hat man das ja auch in der Öffentlichkeit. Ja, ne? Man ist in einer größeren Menge und dann riecht man irgendjemand hier bei den 10, 15 Leuten um mich rum, hat offensichtlich... Ja. Olfaktorisch wahrnehmbar gepupst. Gepinkelt. Auch das kann passieren. Gleiche Frage eigentlich letztlich. Hast du auch das Gefühl, dass du dann einfach fremde Kacke-Moleküle und Pipi-Moleküle einatmest?
Ja, also manchmal denke ich darüber, es ist jetzt nicht wirklich schlimm, weil es ist offensichtlich nicht gesundheitsschädlich, Pupse zu riechen.
Mhm.
Aber manchmal denke ich darüber nach, dass Riechen dasselbe wie Essen ist, nur mit Gas.
Ja, okay.
Also du isst Gas. Und du verdaust es vielleicht auch irgendwie, also kommt in deinen Körper rein. Es ist bestimmt nicht schädlich, aber es ist so. Aber ich finde, ein Pups, der nicht stinkt, ist problembefreit.
Auch wenn er laut ist.
Ja, weil das ist nur dieses Igittigelt. Ohne Substanz dahinter. Wenn du nicht möchtest, dass das stinkt, okay, aber das Geräusch, also es hat ja auch keiner ein Problem damit, wenn ich in meine Armbeuge pupse. Und das Geräusch kann identisch sein.
Aber es ist viel weniger witzig aus irgendwelchen Gründen. Warum ist das wohl?
Die Leute finden das auch super witzig, wenn man in seine Armbeuge pupst.
Aber doch nicht, als wenn man wirklich nochmal, lass uns mal das Thema Pupsen verlassen.
Okay,
ich habe den Eindruck, das ist zu nischig. Das ist zu nischig. Mir ist neulich aufgefallen, es gibt doch den Song, ich wünschte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun,
ja.
Ich jeden Tag ein Ei und Sonntag sogar zwei.
Ja.
Wenn man sich jetzt vorstellt, wo du deine Hühner herbekommst,
ja.
Ist das die heftigste Lüge, die man sich vorstellen kann. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Niemand möchte wirklich ein Huhn
Nein.
sein.
Richtig.
Niemand. Vielleicht bei dir.
Ja,
also eins deiner Hühner. Ja, die müssen wir gleich mal reinbringen in der China-Pause. Aber ansonsten, ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Würdest du gern Huhn sein in der heutigen industriellen...
Nein, vor allen Dingen, der Text ist ja noch viel härter, wenn man bedenkt, dass das Eierlegen für die heftigste körperliche Qual ist.
Und normalerweise sie das ja nicht jeden Tag machen und Sonntag auch nicht zweimal, sondern du hattest ja mal gesagt, ungefähr 15 im Jahr, wenn man sie natürlich gedeihen lässt.
Wie eine menschliche Frau. Same thing, wir sind alle verwandt auf der Erde.
Ja,
von der Kellerassel bis zum...
Ich glaube auch anhand der Reaktion des Publikums gerade... kurz einräumen zu müssen, vielleicht ist nicht allen Leuten bewusst, dass das Ei die Entsprechung der Menstruation ist.
Ja. Die auch nicht unbedingt immer angenehm sein muss.
Das ist richtig, aber man könnte auch annehmen, so wie ich, bis du mir das erzählt hast, dass es anders ist, dass die menschliche Entsprechung, es ist ein Kind zu kriegen.
Nein.
Und 15 Kinder im Jahr beim
Mensch. Ein Ei, das abgeht.
Ja.
Das ist, also, ja, genau. Mhm. Aber Moment mal, 15 im Jahr ist ja völlig falsch.
Ist auf jeden Fall zu viel. Da stimmt was mit deinem Zyklus, ne?
Da stimmt was mit dem Zyklus.
Aber ich möchte nicht behaupten...
Aber es ist in the ballpark, wie wir amerikanischen Menschen sagen.
In the ballpark?
Ja.
Das heißt, also in dem Bereich?
Ja.
Ja,
das ist okay. Annäherungsweise.
Ja.
Auf jeden Fall sind diese hochgezüchteten Hennen gehen halt auf 200 im Jahr. Und jetzt möchte ich nicht wissen, was die menschlichen Frauen dazu sagen, wenn sie 200 mal im Jahr... instruieren müssen.
Das heißt ja, dass der Song heftig übertreibt.
Der Song übertreibt mich, der verkehrt
lügt.
Alles ins Gegenteil.
Ja, okay.
Aber es geht halt darum, dass er nicht viel zu tun hat.
Ja, ein Ei pro Tag ist ja nicht sehr aufwendig, sagt er.
Ist aber aufwendig.
Ja.
Krassen körperlichen Schmerzen. Irgendwann brechen denen die Beine durch, weil die nicht mehr ihre Skelettstruktur aufrechterhalten können, weil die zu viele die Eierproduktion geben.
So viel Calcium abgeben, oder was?
Ja, deswegen füttern wir denen das immer nach.
Calcium.
Aber das sind tickende Zeitbomben, sag ich dir. Jetzt reden wir schon wieder lange über die Hühner. Das ist auch okay. Von den Hühnern gibt es ansonsten nur Neues, dass mein Papa neulich im Hühnerstall sich fast totgefallen hätte, als er sich um die Hühner gekümmert hat.
Möchte er das selber erzählen?
Möchte er nicht. Aber es war ziemlich dramatisch, muss ich sagen. Weil ich das halt hier gegossen in Ströme. Die Hühner sind nicht reingegangen, ich vermute, weil die Milben sie gepeinigt haben. Und dann gab es einen Unfall und das hätte auch böse ausgehen können, wenn du das da drin kennst, dieses Horrorkabinett.
Ich kenne das Horrorkabinett da drin.
Ja, also Glück gehabt, Papa Gildemeister.
Ey, wir freuen uns, dass du lebendig hier sein kannst heute Abend.
Ist dir eben aufgefallen, in welcher Ton hat Benni gesagt, er möchte das nicht erzählen?
Ja.
Er ist ja sehr stringent.
So kenne ich ihn.
Ich bin ein extrem stringenter Mensch. Ja, gut. Nein, ansonsten ist alles cool mit den Hühnern gerade so. Ich war im Dino-Museum.
Mhm.
Im Naturkundemuseum in Berlin.
In Berlin, ja.
Und das war geil. Ich wollte immer mein ganzes Leben schon Dino sehen. Das ist eigentlich wie so ein kleiner Kindheitstraum von mir. Und es war dann auch super überwältigend, als ich vor diesem Brachiosaurus stand. Der ist einfach wirklich noch mal größer, als man es sich vorstellt. Und die Knochen so vor sich zu haben, die so alt sind.
Mhm.
Denkt man immer so, krass, wir haben eine Papyrusrolle gefunden, die ist super, oh, die Pyramiden stehen heute immer noch. Aber der Dino ist einfach nochmal so viel älter und der ist aber, der hat diese Knochen durch die Prärie bewegt. Und jetzt stehe ich vor dem und gucke den an. Das ist unfassbar. Ich konnte da gar nicht mehr weg von diesem Freund. Und dann habe ich aber, bin ich mich doch losgelöst, um zu sehen, dass es heutzutage tatsächlich immer noch Museumsaufpasser innen.
Dass gibt. Keiner die Sachen anfasst und über die Linie tritt und so.
Und das ist ein Job.
Ja, sicher.
Und die dürfen nicht, das ist so ähnlich wie wir, was wir über den Job des Bademeisters gesprochen haben. Die müssen die ganze Zeit aufmerksam sein. Die können sich nicht hinsetzen und Sudokus lösen. Die haben aber nichts zu tun.
Weil sich sowieso alle an die Regeln halten.
Also ja, genau. Und manchmal müssen wir so ein Kind da von der Reling scheuchen.
Mhm.
Und da wirst du doch bescheuert in den Job. Das sind alles alte Menschen immer. Ich frage mich immer, was die für Karrieren haben. Ob die schon mit 27 das gemacht haben und dann...
Traumjob. Und bis zum Ende Museumsaufseher.
Das ist die Hölle. Ob die noch andere Aufgaben haben?
Bestimmt.
Aber die müssen ja die Schichten besetzen. Das Museum hat von, weiß ich nicht, 9 bis 18 Uhr geöffnet. Da muss ja die ganze Zeit jemand sein.
Ja, die fliegen bestimmt noch mal zwischendurch oder
noch schlimmer.
Zählen, ob vielleicht zu viele Leute im Raum sind und machen dann irgendwann mal dicht und sagen, nee, Brandschutz.
Und dann sind die unter einem Dach mit so Leuten, die so geile Tierpräparate machen oder irgendwie da rumforschen oder so, was total die coolen Jobs sind. Also das ist ja einfach extrem advancedes Lego.
advancedes Lego?
Ja, also wenn du so ein... Wenn du, die machen ja dann so Sachen, dass die haben so Überreste oder haben so ein totes Tier, so ein Panda.
Ja.
Und dann verfault der Panda ja.
Ja.
Und dann müssen die den häuten und irgendwie, ich weiß gar nicht, was die denn machen, das stand da alles, hatte ich nicht genug Zeit, mir das alles in Ruhe durchzugucken. Und dann fehlt vielleicht mal von so einem Fossil irgendwie ein Fuß, den müssen sie dann nachbilden, aber das muss zum Rest passen. Da stelle ich mir schon ganz geil vor, wenn die Leute sagen, du kriegst jetzt ganz gutes Geld, du hast jetzt 3 Wochen Zeit, setz den Dino zusammen. Los.
Aber
und
dann
daneben steht der Museumswächter und langweilt sich zu Tode.
Aber dann ist doch bestimmt wieder genau dieselbe Problematik wie neulich mit dem lila Launebären und den anderen Hugo und so, wenn die alle zusammen in einem Massengrab liegen, dass man gar nicht genau weiß, ist das wirklich nur ein einziges Tier gewesen, oder?
Ja, das ist doch auch geil an dem Job, das noch detektivmäßig rauszufinden.
Mhm.
Das habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe. Wir haben so diese ganzen Bilder und Filme und so und Vorstellungen von Dinos, aber das basiert halt alles auf so ein paar bisschen andersfarbigen Steinen in anderen Steinen, die man so freigepinselt hat.
Ja.
Und dann hast du das vor dir liegen und daraus musst du den ganzen Kack entwickeln. Mega geil, aber du bist nicht so ein Dino-Fan, ich weiß es schon.
Ich würde gerne Dinos canceln. Die haben im Jahr 2022 nichts mehr zu suchen.
Ja, nächstes Mal, wenn du in Berlin bist, kannst du das nochmal überlegen, wenn du vor diesem gigantomäßigen Monstervieh stehst.
Da gehe ich nicht hin.
Gehst du nicht hin, ne?
Da gehe ich nicht hin. Da bin ich ignorant und freue mich darüber.
Ich will jetzt mal mit dem Berlin-Thema auf, du scheinst da irgendwie...
Ja, ich werde sofort aggressiv. Ja, ich werde sofort aggressiv. Wenn ich von Berlin auch nur höre, kriege ich ein zu viel. Enten in der Luft?
Enten sind über unsere Köpfe geflogen.
Können Enten gut fliegen?
Ich weiß nicht, ob es ein Schwarm ist oder eine Rotte.
Oh, ich glaube, wir sollten jetzt nicht anfangen.
Enten können sehr gut fliegen.
Ja?
Hast du mal
Stockenten?
Ja. weiß nicht, ob Stockenten besser fliegen können als andere Enten. Ich weiß noch nicht, was es noch für Enten gibt. Es gibt noch Laufenten. Die können wahrscheinlich nicht so gut fliegen, sonst würden sie nicht Laufenten heißen.
Das sind die Besten. Das sind die Flugexperten. Muss man, wenn man über Enten spricht, auch gendern?
Nein.
Sind das die LaufexpertInnen? Damit sich alle Enten mitgemein fühlen. auch die, ja.
Das wüsste ich gerne mal.
Ja, müssen wir mal eine Ente
Weil
befragen.
Weil es ja männliche und weibliche Enten gibt. Erpel und Enten.
Gemein eigentlich, ne? Dass die Erpel einen Sondernamen haben und die Enten haben den Standardnamen.
Bei ganz vielen Tieren gibt es beides. Mhm. Es gibt einen Begriff und dann gibt es einen männlichen und weiblichen. Aber häufig ist auch die weibliche Form die namensgebende für die gesamte.
Hund, Hündin, Rüde.
Gut. Schwein, Eber, Sau.
Ja.
Wie lange wollen wir dieses Spiel jetzt spielen?
Oh, bis uns nichts mehr einfällt.
Gans, Ganter, Gänsen,
Katze,
Kater,
Kätzchen.
Ja, Kätzchen, ist das richtig?
Ja.
Hätte ich gedacht, eine weibliche Katze ist eine Katze.
Nee, Kätzchen. Habe ich auf jeden Fall schon öfter gelesen. Vielleicht ist es ausgedacht Kätzchen gewesen.
Das ist
aber
falsch. Das klingt völlig
doof. Das ist, glaube ich, richtig. Kannst mal googeln.
Gibt es ein Beispiel, wo der weibliche Name namensgebend ist? Wo es keinen weiblichen Namen gibt?
Elefant.
Elefant.
Elefantenkuh.
Und Elefantenkuh. Ja. Das ist lame. Das ist wie bei der Kuh.
Pferd. Stute.
Wusstest du, dass Kühe, also Kuh.
Kuh?
Kuh, Kuh, Bulle.
Rind?
Rind?
Wie verhält sich Rind zu Kuh? Ist eine Kuh ein Rind?
Nein.
Moment mal. Also, der Bulle ist die männliche Kuh.
Ja.
Und die Kuh ist die weibliche Kuh.
Aber ein Rind?
Und das Rind ist einfach nur eine Art von Kuh.
Nee, ist nicht einfach ein
es
Rind.
Gibt weibliche Rinder und männliche Rinder.
Ja, Rind ist der wahrscheinlich Überbegriff für Kuh und Bulle. Ist das richtig?
Die Kuh eine Art von Rind wäre.
Nein, Rind ist der Oberbegriff und Kuh ist weiblich und Bulle ist männlich.
Nein, Rind ist nicht der Oberbegriff.
Rindvieh.
Rind ist eine Form.
Rind ist eine Form.
Rinder ist oben drüber.
Und nein, eine Form. Ich habe recht. Also ich sag einfach,
du gibst mir einfach
die Person aus, die mir recht gibt.
Die zustimmt.
Das ist ein gutes Beispiel. Wusstest du, dass Kühe, also weibliche Kühe...
Rinder? Weibliche Kühe sind weibliche Rinder.
Nein, Kühe sind weibliche Kühe. Rind ist eine Form von Kuh. Habe ich gerade gehört hier.
Ja, ich glaube...
Kannst du mal jemanden googeln?
Ich bin schon dabei.
Ja, sehr gut. Wir haben direkt unseren Faktencheck mit dabei.
Frank Plasberg hier.
Gerne.
Weibliche...
Rinder.
Kühe
einfach.
Können Hörner haben. Haben sogar oft Hörner.
Ja, okay.
Man denkt immer, ja, die mit den Hörnern sind die Bullen. Weit gefehlt.
Weiß nicht, ob ich das gedacht habe.
Ich hatte es immer gedacht. Ich habe gedacht, Hörner Mann, keine Hörner Frau.
Aha, okay.
Ist nicht so.
Warum sagt man in so altmodischer Sprache, wenn eine, sagen wir mal, eine Frau den Mann betrogen hat, sie hat ihm die Hörner aufgesetzt? Hast du das schon mal gehört?
Nie gehört.
Noch nie gehört?
Nie gehört.
Doch.
Ich kenne nur, der will sich noch die Hörner abstoßen.
Relativ klar, aber wo es herkommt. Aber sie hat ihm die Hörner aufgesetzt. Ist so eine sehr gängige, ja, ich da wurde schon genickt.
Okay, nee.
Wenn jemand betrogen wurde.
Können wir spekulieren. Ja. Also Moment, wer hat wen betrogen?
Also in dem Beispiel hat jetzt die Frau den Mann betrogen und somit wurde dem Mann die Hörner
vielleicht
aufgesetzt.
Vielleicht, weil sie ihn zum Ochsen gemacht hat damit. Und blamiert hat vor der Dorfgemeinschaft.
Mhm.
Darf ich das mal kurz aufklären?
Sehr gerne.
Also mit den Hörnern?
Nein.
Mit der Kuh?
Der Rind ist der
Oberbegriff. Ja.
Habe ich das nicht gesagt?
Hast du.
Dann gibt es noch Ochsen.
Doch.
Ochsen, wie kommen die denn noch da rein? Auch ein Rind.
Wir machen uns
es gibt Auerochsen.
Abgeschnittener Pimmel.
Allerdings ist die vermeintliche Kuh vielleicht gar keine. Es könnten auch Ochsen sein oder Kalbinnen oder Rinder.
Kalbinnen?
Das braucht Aufklärung. Eins sei schon zu Beginn verraten. Rinder sind sie alle.
Bam!
Aber ich bin
Rinder
trotzdem nicht
sind
alleine
sie
in der
alle.
Niederlage. Es fühlt sich viel besser an, wenn noch jemand anderes...
Das Gute ist, dass nur dadurch jetzt deine Niederlage überhaupt bewiesen wurde, dass wir jetzt hier Leute haben, die das für uns checken.
Jetzt finde ich es auch total plausibel, muss ich sagen.
Als ich das behauptet habe, hat es nicht gereicht.
Ja.
Aber wenn jemand mit Google in der Hand das vorliest, dann ist es plausibel.
Ja. Aber das
auch
heißt, wir haben weiterhin kein Beispiel für ein Tier, bei dem die weibliche Form die allgemeine Form ist. Es gibt immer drei Namen. Männlich, weiblich, allgemein.
Gibt es immer drei Namen?
Aber bis jetzt haben wir kein Gegenbeispiel gefunden.
Ente. Ente, Erpel. Ente. Ja, das damit haben wir angefangen.
Mit den Laufenden. Nein, die über unseren Kopf geflogen sind.
Ja.
Die Laufenden.
Ganz.
Wie bist du denn auf Stockenten gekommen? Was sind Stockenten überhaupt? Warum heißen die Stockenten?
Sind das nicht einfach die Standardenten? Die gefüttert werden, fälschlicherweise?
Ja, genau, fälschlicherweise.
Ja, weil die immer an diesen Stöcken, die aus dem Fluss ragen, chillen.
Die Schilfrohre.
Ja. Die chillen an den Schilfrohren, deswegen heißen die
Stockenten.
Warum nicht? Nehme ich als Erklärung.
Eingeloggt. Wo wir schon beim Tierreich sind, kann ich nochmal sagen, falls du es nicht wusstest, es gibt keine Panther.
Haben wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen?
Finde ich immer wieder faszinierend. Ich habe mal wieder einen Panther. Ich habe da wieder ein Museum.
Habe ich so bestimmt was über Bagheera erzählt, ja, weil Bagheera, ne, schwarzer Panther, ist aus Dschungelbuch.
Ja.
Ja.
Der ist aus dem Dschungelbuch.
Ja, weil du gerade den Löwenkönig erwähnt hast, da kommt gar kein Panther vor.
Ja, alles. Anna, Elsa, Disney, alles. Überall sind Panther.
Nein, nur bei Dschungelbuch.
Ich war im Zirkus, Tim.
Wirklich? Ja. Mit Tieren oder ohne?
Mit Tieren, leider.
Ah. Ja, okay.
Ich war zweimal in meinem Leben im Zirkus.
Okay.
Das erste Mal hatten die nur ein Pferd. Und das war so ein besonders wunderschönes Pferd, das auch viel Raum bekommen hat, mit dem die viele Sachen gemacht haben und wo die uns hinterher noch erzählt haben und so weiter und so fort. Eigentlich kein Tierzirkus. Und das zweite Mal war ich jetzt im Zirkus und das war so ein richtiger Zirkus von 1912. Und da fand ich zum ersten einen erstaunlich, weil wie anachronistisch das alles ist. Es ist wirklich genauso, wie man sich das von früher vorstellt, alles. Und zum anderen, wie schlimm das ist mit diesen Tieren. Das weiß man ja, mit Zirkus mit Tieren soll man nicht reingehen, soll man nicht unterstützen, aber es gibt es. Und es ist, man sieht richtig die tierfeindliche Dressur den Tieren an, was die durchleiden mussten, um das zu machen, was sie denn machen. Und dann ist es so ein billiger Scheiß. Dann gehen da die Leute hin, um zu staunen und zu gaffen, so wie früher, kommt zur Freakshow, um zu sehen, wie ein Hund über eine Ziege hüpft.
Ein Hund?
Einfach, weil die Menschen sagen, der kann bestimmt auch über eine Ziege hüpfen, das ist bestimmt geil. Und dann drillen die denen das bei mit Schlägen und Hieben und weiß ich nicht. Und dann siehst du auch, wie der große Zirkus Zampano mit diese Pferde dadurch dirigiert, indem er so zwei Stäbe mit so langen Seilen dran einfach nur hebt und so. Und dann ist es ja nicht so, dass die sich magnetisch bewegen würden, sondern dass sie wissen, wenn er zuschlägt, tut es richtig weh. Und natürlich macht er das nicht in der Vorführung, aber so.
Bei Elefanten habe ich auch im Kopf, wir waren früher, als ich Kind war, häufiger mal im Zirkus, dann klopfen die immer so mit den Stöckern so auf die Beine, damit sie die Beine so hochnehmen, ja, und so. Also da weiß man auch, also damals als Kind nicht, aber da weiß man heutzutage auch, dass die offensichtlich einfach oft richtig doll zugeschlagen, ja, haben. Was gab es da noch für Tiere? Hund, Ziege?
Zwei Pferde. Hunde, Ziegen, Pferde und...
Der Tanzbär mit den heißen Platten an den Füßen.
Gott, das ist richtig schlimm. Wir hören hier gerade Tanzbär mit heißen Platten an den Füßen. Das ist nicht Tanzen, das ist Schmerz.
Ja, warum hast du denn so fröhliche Themen zur Folge 100 mitgebracht eigentlich?
Erinnerst du dich noch an die Zirkusse, die du als Kind erlebst?
Ich dachte, ich wäre als Kind nie im Zirkus. So.
Zweimal war er erst in seinem Leben in einem Zirkus.
Ich darf es ja korrigieren.
Gerne.
1987 im August. Luna, war ich. Luna.
Nein, ich war offensichtlich für die Menschen, die es nicht gehört haben. Ich war 1987 offenbar auf der Moorweide bei
Luna. Im August.
Im August, das ist nicht unwichtig. Wer?
André Heller.
André Heller kenne ich nicht.
Ja, das ist auch traurig, das macht aber nichts. Da waren Kunstfurze.
Was? Wirklich?
Der Kreis schließt sich.
Ja, deswegen erzähl ich das.
Da will ich hin.
Molekül.
Gibt's den noch?
Muss doch aufgeklärt werden. Woher hat er das mit dem Molekül? Kunstfurze, es waren insgesamt 6 Löcher, von denen man nicht wusste, was es ist. Es ist übrigens eine uralte Form des Gauklertums oder des Zirkus, das Kunstfurze. Wie das gemacht wird, will ich euch ersparen.
Also ich sage mal ganz kurz, es geht um Kunstfurzen.
Ja, das hört man. Halt die Klappe, das hört man. Ich will das wissen.
6 unterschiedliche Männerärsche aus diesen Löchern raus. Und dann gibt es 15 Minuten Kunstfurzen.
Ist das immer in der richtigen Tonart? Ja. Oder in, yes!
Eine Melodie.
Absolut.
Oh.
Es ist ein Lied. Durchaus. War auch dabei. Und das war wirklich...
Hervorragend. Und hatten die Tiere?
Hatten die Tiere? Das ist ja ein Kunstzirkus. Sagt ihr noch Piet was, der französische Clown? Der
nein. Immer nein, aber also ich will das nicht überstrapazieren, aber es war tatsächlich so, dass ich da saß und diese Pferde gesehen habe.
Mhm.
Und ich, also ich hatte das Gefühl, ich muss was tun. Ich habe das Gefühl, ich werde Zeuge einer Barbarei.
Du bist Zeuge einer Barbarei geworden.
Das war so schwer zu ertragen. Meine Kinder saßen daneben und fanden das irgendwie ein bisschen toll.
Ja, weil man als Kind das ja natürlich nicht hinterfragt.
So, und ansonsten war da halt so ein bisschen Balancieren und Feuerschlucken und das ganze übliche Messerwerfen auch so krass, wo ich dachte so, ah, wenn er noch 10 Jahre älter ist, dann trifft er seine Tochter aber mal.
Aber ist da nicht, ist da nicht so ein bisschen Fake mit Magneten und so? Haben die nicht so fette Magnete?
Sah so? Nicht so aus. Nee. Sah wirklich nicht so aus. Und was aber bemerkenswert tatsächlich finde ich, ist an der Sache, das sind halt diese Familienzirkusse.
Ja.
Und das sind wirklich Familien, die da zusammen leben und die sich dann auch einmal im Jahr auf irgendwelchen Messen treffen, damit sich die Kinder untereinander paaren können. Und dann wieder, ich habe noch nicht verstanden, wie die das denn machen, wo wie entschieden wird, zu welchem Zirkus man dann geht hinterher.
Und gibt es da vielleicht Beispiele, wo die Nachkommen nach den Frauen benannt werden oder gibt es einen Oberbegriff?
Und ich finde das auch ein bisschen... Also ich habe da tatsächlich noch so ein bisschen so einen romantischen Schönblick, auch gerade bei dem ersten Zirkus, bei dem ich war, weil das irgendwie so, die machen alles selber. Mhm. Derselbe Typ, der nachher als Feuerschluck auftritt, hat vorher die Karten abgerissen und irgendwo noch Seile festgeknotet. Die kümmern sich um die Tiere, die misten den Kram aus, die bauen das auf. Das ist so alles aus einer Hand und irgendwie eine Truppe. Aber als Lebensentwurf stelle ich mir das schon irgendwie schwierig
vor,
wenn du dann so zwangsverheiratet wirst mit 15. Und dann gehst du als Bauchtänzerin rüber zum Nachbarzirkus. Und da gibt es bestimmt auch so krasse Fäden zwischen denen.
Ja, und vor allem so aus Kinderperspektive, dann, ich meine, die haben ja trotzdem Schulpflicht, ne? Da müssen die ja irgendwie für ein paar Monate, wenn sie irgendwo gastieren, in eine neue Klasse. Und ja, dann
weiß
haben
ich gar nicht, die werden, glaube ich, fernbeschult oder hausbeschult oder irgendwelche anderen, so wie die Leute da vom Dom. Das ist auch alles super merkwürdig. Ja, okay.
Junger Mann zum Mitreisen gesucht.
Das ist meine Erfahrung mit dem Zirkus. Wollen wir gleich mal das Feuer anmachen?
Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht.
Und dann kommt der Teil mit den fröhlichen Themen.
Dann... Naja, wir haben jetzt über Kunstwurzeln viel gelernt, also viel fröhlicher kann es eigentlich nicht werden. Also, wir verabschieden uns kurz in die China-Pause. Wir werden gleich zurückkehren mit wohligen, knackenden Feuergeräuschen. Denn es ist langsam dunkel geworden und wir machen uns das jetzt hier schön gemütlich und freuen uns auf den zweiten Teil unserer 100. Folge. Bis gleich. So, die China-Pause war so lang wie immer für alle Zuhörenden da draußen. Für uns war sie, wie lang war sie? Keine Ahnung, Viertelstunde?
Ja.
Ich bin dafür, dass wir jetzt ungefähr kurz nach der Hälfte der Folge sind, schon ganz schön angesoffen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Ich nicht.
Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich habe ja auch schon sehr viel früher angefangen zu trinken.
Du müsstest mal Wasser zwischendurch trinken. Sei mal vernünftig. Du kannst auch alternativ gleich im Pool springen, dann kriegst du einen kühlen Kopf.
Ja, das habe ich mir gedacht, weil jetzt hört man es knistern. Das Feuer ist an. Es ist erstaunlich heiß. Also erstaunlich nicht, also erwartbar heiß. Wir haben es irgendwie immer noch... Ich wollte gerade auf die Uhr gucken, wie viel Grad es sind.
Aber du könntest auf die Uhr
24 gucken, Grad oder
den
so.
Den Kontext zu schaffen, es ist 22 Uhr, ist am 13. August.
Boah, hätte ich vergessen.
Habe ich jetzt erstmals Kontext geschaffen, ja. Nach 100 Folgen.
Ich hätte das so argumentiert, es nicht zu tun, weil ja bekannt ist, dass wir am 13. August die 100. Folge aufnehmen.
Richtig.
Aber das wäre auch nur eine billige Ausrede gewesen.
Aber das heißt, in einer Stunde können wir vielleicht, wenn das richtig ist, was du gesagt hast, und nicht das richtige ist, was meine Frau gestern gesagt hat, heute den Höhepunkt der Perseiden bewundern. Die
ja.
Von dort aus dem Sternbild des Perseus auf uns zurasen.
Ja, wenn die Wolken wegbleiben, können wir uns die noch angucken. Aber hier sieht es sehr hell aus. Wir sind zu dicht am Flughafen.
Und am Feuer.
Und am Feuer. Ich möchte kurz eine Sache kurz ansprechen.
Ja.
Und zwar haben wir letztes Jahr sehr prominent über das Jugendwort gesprochen. Es gibt eine neue Liste für Jugendwort 2022. Ist sie dir bekannt?
Nein.
Ich möchte sagen, dass ich ein paar davon nicht richtig aussprechen kann. Aber wir haben hier ja junge Leute am Feuer sitzen. Vielleicht weiß ja jemand oder kann mich jemand korrigieren. Ich werde mal die Liste vorlesen.
Bitte.
Das erste Wort, was hier drauf steht, ist Gommi Mode. Habe ich das richtig ausgesprochen? Gommi Mode. Also ich vermute, es kommt von sowas wie God Mode, Gommi Mode. Unendlich. kommt von einem YouTuber.
Ja, ein YouTuber,
YouTuber kann dafür sorgen.
Vielleicht können wir in Zukunft auch das Jugendwort des Jahres.
Welcher kriegen. YouTuber ist das?
Der heißt wohl Gomme HD.
Gomme HD. Und der hat den Gomme-Mode. Heißt unendlich stark oder unbesiegbar.
Ich finde das faszinierend, dass junge Menschen sich wirklich mit jungen Menschen-Themen auskennen. Und so random
ich ist. Musste auch googeln.
Aha, vorbereitet auf diesen Themen. Dann, auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Das muss ich auch, glaube ich.
Also das heißt, der
Teil ist gleich buchstabiert.
Ich bin jetzt in Gomme-Mode.
Ja, ich bin im Gomme-Mode. Ich bin unbesiegbar.
Ich kann
nicht
stoppen.
Ja.
Don't stop me now. Freddie Mercury hat es schon.
Zweite Halbzeit, ich gehe in Gomme-Mode auf dem aufs Feld. Ja.
Heute würde Freddie Mercury das so singen.
Ja, genau. Gomme-Mode. Having just a good time. Genau. Dann haben wir noch See you. Also hier steht ein großes S, großes I, großes U. Dann in Klammern drei weitere U's. See you.
Ungefähr.
Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. See you. Klingt irgendwie.
See you, Mann.
Irgendwie japanisch.
Damals,
oder so.
Als wir die 100. Folge Podcast aufgenommen haben.
Ja.
Mega See you. Da waren wir im Gomme-Mode.
Ja. Und dann können wir gleich sagen. Oh nee, das können wir nicht sagen. Das hätte ich ganz anders übersetzt. Das Wort Smash.
Ja.
Was würdest du sagen, bedeutet Smash?
Heftig zuschlagen. Also halt wie Hulk das macht. Daher kommt es ja hauptsächlich.
Davon kommt es hauptsächlich, aber heutzutage nicht mehr. Heutzutage heißt es wohl mit jemandem etwas anfangen.
Oh.
Mhm.
Wenn Hulk vielleicht
vom Spiel Hulk. Smash or Pass. Das kenne ich jetzt nicht, aber
would
wahrscheinlich.
Smash me?
Ich vermute, das ist so ein Tinder-Ding. Ja, so pass. Smash, swipe links, pass, swipe right. Dann schon wieder Smash genau, wie ich mich letztes Jahr gewundert habe, Digger.
Jedes Jahr, da war
es 96. Bis Digger einfach mal gewinnt. So lange
ich
darf es mitmachen.
Das ist der Hintergrund, das haben wir schon mal gesagt.
Kumpel,
was haben letztes Jahr gewonnen?
Kumpel, Freund oder Freundin. Montag, Mittwoch? Nein, Mittwoch war es nicht.
Ach, Mittwoch meine Kerle.
Cringe? Cringe, glaube ich. Cringe hat letztes Jahr gewonnen.
Wenn jetzt Digger gewinnt, das wäre so random. Ja. Das sollte mal random das Wort des Jahres werden.
Dann finde ich sehr spannend, Jugendwort Macher. Jemand, der oder die Dinge umsetzt, ohne zu zögern.
Ein Macher. Halt.
Ein Macher.
Das ist auch kein Jugendwort.
Kein Jugendwort. Wort. Existiert schon seit Jahrzehnten.
Ja.
Das ist ein Macher. Ja. Oder Macherin. Aber hier steht ja jemand, der oder die. Also wahrscheinlich ist es.
Also auch die Frauen sind Macher.
Ja, auch eine Frau kann Macher sein. Dann genau das gleiche Ding. Bodenlos. Als Synonym für schlecht, mies oder unglaublich.
Bodenlos.
Bodenlos.
Ja.
Das ist auch nicht neu, nee, oder?
Die Jugend wird immer weniger kreativ und brauchen jetzt schon irgendwelche einzelnen YouTuber, um irgendwelche Worte zu erfinden.
Man kann auch ein Videospiel nehmen wie Among Us und Sus nehmen. Für Suspekt oder Verdächtig.
Sus ist jetzt nominiert?
Ja.
Das ist 4 Jahre alt.
Naja, wie alt ist Bodenlos oder Macher?
Bodenlos ist auf jeden Fall älter als
dann Sus. Dann haben wir noch Slay. Slay, das ist mein richtiges Jugendwort. Wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht. Also wir mit unserer Live-Feuer-Performance sind mega Slay.
Das ist, ja, okay, das ist ja? Gut. Vielleicht gewinnt das. Also und Mittwoch, meine Kerle, hat mich ja voll überzeugt. Das liebe ich ja.
Letztes Wort, was noch fehlt, ist Bray, Bro oder Bruder. Kumpel, Freund oder Freundin.
Bray?
B-R-E, Bray. Bro, Bray, keine Ahnung.
Brie,
der Käse. Bro, also Bro letztlich. Bro ist ja nun auch nicht so wahnsinnig
nein,
modern.
Das hat schon Barney Stinson im letzten Jahrtausend
und
benutzt.
Und da war es schon nicht mehr neu.
Nee, die würden das ja auch nicht benutzen, wenn es nicht schon etabliert wäre.
Genau. Ja, das sind die Favoriten, nee,
ja,
die Nominierten für
Jugendwort
2022.
Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, das ist...
Na,
Mittwoch das ist ein Jugendding lame oder das ist nicht. Aber das war doch so, dass das und dann so ein Voting gibt oder das ist eingereicht.
Du hast das alles rausrecherchiert. Ich habe das alles wieder vergessen. Hervorragend.
Aber hier zum Thema Gendern und so, das habe ich eben in der China-Pause hier nochmal gehört. Das wollte ich sowieso noch schon erzählen. Das hat mir mein Papa erzählt. Bei der Frauen-EM ist festgestellt worden von meinem Vater, dass die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft die einzige ist, die nicht.
Team.
Das einzige Team ist, das nicht so gegendert werden kann wie die anderen. Du kannst sagen, das spielen die Engländerinnen gegen die.
Französinnen.
Deutschen. Deutschinnen.
Kannst die Deutschinnen gibt's nicht.
Spannend!
Die einzige Nation. Die Isländerinnen, die Spanierinnen.
Aber.
Die Sudanesinnen.
Aber im Singular, geht es aber. Es gibt ein Deutscher und Deutsche.
Ja, die aber Deutsche. Im Plural geht's nicht.
Die Französin, die Französinnen.
Was ist da sprachlich los?
Die Deutsche, das ist ja super geil.
Und du müsstest, es ist auch kein Problem, es tut dir doch nicht weh zu sagen, die Deutschinnen.
Nee, richtig.
Also es tut dir schon weh sprachlich, weil du merkst, dass es falsch
ist. Dass es falsch ist, aber das ist ja...
Du musst sagen, die deutsche Mannschaft oder die deutsche Mannschaft ist ja noch bescheuerter. Geht nicht.
Das geht nicht, ja.
Wie hast du das Frauen-EM-Finale erlebt?
Schwerem Herzen.
Ja?
Ja, sicher.
Aber war noch ein gutes Spiel, oder?
Es war ein spannendes Spiel, aber es war nicht so, wie ich mir das Ergebnis gewünscht habe. Und danach habe ich Alkohol trinken müssen.
Ich habe tatsächlich zufällig, es war die einzige Partie, die ich teilweise gesehen habe, weil wir da gerade im Urlaub ankamen und dann der Leute... Das geguckt wurde und wir noch die zweite Halbzeit ein bisschen mitgeguckt haben und das war so lustig, weil irgendwann gab es die Situation, da lief halt ein Bildschirm, das ist natürlich immer interessant für Kinder, irgendwann gab es dann die Situation, dass mein Sohn im Garten irgendwie gespielt hat und meine Tochter total gebannt vor dem Fernseher saß und das alles verfolgt hat. Und
Meinst du, das hatte damit zu tun, dass deine Tochter gesehen hat, auch Frauen dürfen
Fußball spielen? Ich glaube, es war in dem Fall reiner Zufall, aber es war irgendwie hübsch. Nachflugverbot.
Nee, das ist ja irgendeine Propellermaschine, oder was?
Ist auch noch nicht so weit. Es ist doch 22:08 Uhr, um Kontext zu schaffen.
Ich muss sagen, ich fand das sehr interessant. Ich habe ja die Frauen-EM sehr doll verfolgt und das auch sehr gerne geguckt. Und als ich dann das nächste Mal wieder ein Herrenfußballspiel gesehen habe, habe ich mich kurz ein bisschen umgewöhnen müssen. Ich fand das wirklich erstmal seltsam, dass da Männer Fußball spielen.
So schnell geht das.
So schnell geht das.
Ja.
Das ist, fand ich.
Da kann man es auch niemandem verargen, wenn er sein erstes Frauenfußballspiel spielt und dann ein bisschen sich umgewöhnen muss.
Wenn er sein erstes Frauenfußballspiel spielt und sich umgewöhnen muss. Sehr gut. Benni, ich würde so gern noch mit dir über Kratzeis sprechen.
Ja, gerne.
Hast du da Neuigkeiten mitzuteilen?
Also, ja, ich habe letztes Mal relativ vehement mich gegen Kratzeis ausgesprochen.
Ja.
Und jetzt haben wir hier vorhin. Du hattest das letzte Mal angekündigt, dass es durchaus Menschen gibt, die Kratzeis sehr schätzen. Und die haben es mit ihrem Enthusiasmus vermocht,
dir Bock zu machen.
Mir kurzfristig Bock zu machen. Ich habe dann wieder erinnert, dass ich es scheiße finde. Aber ich kann es respektieren. Die Begeisterung. Und ich fand es schön. Und auch vor allen Dingen, da steckte so viel drin an Technik. Und da hat man sofort gemerkt, da piekst man was an, wo Feuer ist.
Das stimmt.
Dann dreht man das um und dann kann man es anlecken. Sollte man vielleicht aber nicht machen. Dann gab es eine Diskussion darüber, ob man es von der Mitte zum Rand ist oder vom Rand zur Mitte. Und das ist so, wie du immer erzählst, wenn du deine Softcakes oder so isst.
Ja.
Dass du so ganz besondere Methoden hast, das zu essen. Und ich finde, das hat was von Liebhaberei. Und mit Liebhaberei kann ich immer viel anfangen.
Und jetzt möchte ich nochmal den einen oder anderen Mind blown.
Ja.
Wir haben ja beim letzten Mal das so ein bisschen zusammengeschmissen. Kratzeis mit diesem Bussi-Schleck-Stangen.
Ne? Ja.
Diesen Wassereissachen, die in diesem Plastik eingepackt sind.
Letztes Mal wussten wir den Namen nicht. Er sei hiermit nachgetragen. Bussi.
Bussi oder Bussi-Schleck oder so. Genau. Wahrscheinlich weiß sowieso jeder Mensch, worüber wir sprechen. Und was ist das allergrößte Ärgernis? Gar nicht, dass man das relativ schnell rauslutschen kann, den Geschmack und so, sondern...
Dass man sich einen Mundwinkel aufschlitzt an der Plastikverpackung.
Weil man es scheiße aufmachen kann.
Ja, man muss es aufbeißen mit den Zähnen.
Ja, genau, muss man nämlich nicht.
Und dann ist es
muss
kalt
man nicht.
Gleich.
Dann muss es nicht.
Wie ist das früher von... wie hieß der Scheiß? Wenn der Blitz einschlägt.
Kontergan.
Sensodüne, da schlägt der Blitz ein. Autsch!
Bei Kontergan ist auch mal der Blitz eingeschlagen, aber woanders, nicht in den Zahn. Bei Kontergan ging der Blitz in den Arm.
Bei
Sensodüne
hattest du irgendwie den heißen Kaffee. Autsch!
Ich kriege übrigens nur die Kontergan-Leute auf.
Nein, die kriegen es gerade nicht auf, weil jetzt kommt nämlich der Fun-Fact: Wie macht man das auf? Ganz einfach, man bricht es in der Mitte durch. So ist
das
es gedacht.
Ist so
wusstet
gedacht.
Ihr das?
Ja.
Ja? Und bei TikTok wahrscheinlich gesehen. Ich habe das nämlich neulich gerade bei TikTok gelernt. Nicht bei TikTok, sondern da wurde was aus TikTok gezeigt.
Du hast in einem anderen Medium...
Ja, bin ich auf TikTok-Inhalte gestoßen. Und fand das fantastisch.
Und war das so ein Lifehack-mäßig?
Ja, genau.
Und so ist es gedacht. Man so, bricht die Dinge... Aber das
es heißt, funktioniert das halt auch, extrem gut.
Das löst auch ein anderes Problem.
Na?
Nämlich das Saugproblem. weil Nein. du nicht von oben am Zipfel gleich den ganzen Saft durchsaugst.
Du saugst den Saft nicht durch.
Man kann da nicht dran saugen. Es ist
natürlich,
zu verlocken, weil es so die...
Nein, aber selbst wenn du dran saugst, saugst du nicht den Saft von unten nach oben durch, wie durch so einen Strohhalm.
Na klar.
Nein, du saugst das,
klar,
was du...
Das ist wie, das sind Kapillarkräfte, die da wirken.
Da sind keine Kapillarkräfte. Wo kommen denn Kapillarkräfte im Eis her? Du saugst da den Geschmack raus, wo du mit deinem Mund bist. Aber doch nicht von unten nach oben.
Nee, aber das zieht doch nach.
Ach, nix da.
Natürlich zieht
das nach. Das ist Eis, da zieht nichts nach.
Aber ich glaube,
nein.
Der Sirup gefriert nicht so krass wie das Wasser. Und deswegen ist der flüssiger.
Nein.
Na klar, hast du es noch nie gehabt, dass am Ende unten keine Farbe mehr ist?
Nein.
Das ist so,
nein,
auf jeden Fall.
Nein.
Gehen wir mal davon aus, es wäre so, wie ich sagte.
Ja, wir
dann
gehen
wäre die Durchbrechmethode sehr geeignet,
ja, dann wär sie
weil
toll.
Du zwei kleine Stücke hättest, die du nicht so wegsacken könntest und du hättest mehr gut verteilte Frucht, die ja überhaupt nicht lecker ist. Aber immerhin, wäre gut.
Mhm.
Also, das nächste Mal, wenn ich ein Bussi-Eis habe, breche ich es durch.
Wenn es richtig gesund wäre, Süßigkeiten zu essen, wäre die Welt auch eine bessere. Aber was hat denn das...
Ihr habt mir in der Pause verboten, euch zur 100. zu gratulieren, aber jetzt muss ich eine Sache loswerden. Dass ihr über so einen Scheiß so reden könnt.
Das ist kein Scheiß.
Das ist so genial und deswegen möchte ich, dass ihr noch 1000
Folgen. 1000?
Mehr sage ich dazu.
Die Zahl 1000 ist ein bisschen verbrannt im historischen Kontext, aber wir nehmen das mal an. Vielen Dank.
Der 1000-folgige Podcast.
Wir streben die 1000 an.
Vielen Dank. Aber kann mir mal bitte jetzt hier jemand bestätigen, dass Benny völligen Bullshit erzählt, dass man jetzt nicht von unten das kann man nicht hochsaugen, oder? In was für einer Welt du manchmal lebst? Das ist
auf jeden Fall.
Nein!
Ja, hier, drei Ja's. Was hast du, man kann saugen oder nicht?
Nein.
Was hast du?
Ja, du kannst die Lebenskraft rausziehen.
Aber es ist auf jeden Fall möglich.
Ja. Vier sind auf meiner Seite.
Ja, es
ist doch oben
immer klar. Ja, exakt. Es wird immer da klar und es ist immer da klar, wo du saugst.
Ja, aber du kannst es dann nachziehen.
Nee.
Es versaugt sich dann kannst du es nicht mehr rausziehen.
Merkst du, was hier gerade passiert?
Nur oben. Siehst du, umgekippt.
Eine wilde Diskussion.
Nein, ich zieh zurück. Nur oben. Du kriegst das Ding unten nicht rausgesaugt, weil dann die Luft irgendwie nicht mehr das hochsaugt. Du musst es halt umschlingen, um es...
Du kannst nur saugen, wo du es umschlungen hast.
Es kann natürlich sein, dass wenn du relativ weit unten angekommen bist, dass dann durch das ganze Gesauge insgesamt einfach schon die Lebensgeister alle sind und es immer sich... Ich weiß es nicht.
Seelenloses Wasser.
Was das für ein Hallo hervorruft, dieses Thema.
Das ist auf jeden Fall das kontroverseste Thema, das wir jemals im Podcast angesprochen haben. Ich würde auch gerne sagen, wir holen gleich eine Runde Bussi-Eis, wenn diese Folge vorbei ist. Und dann springen wir alle in den Pool und saugen im Pool die Lebenskraft aus dem Bussi-Eis hinaus.
Okay, ich möchte, bevor wir uns hier anfangen, die Köpfe mit Bussi-Eis einzuschlagen, möchte ich gerne nochmal ganz kurz eine andere politisch Thematik werden. Ansprechen, wo ich mir vorstelle, ja, das ist vielleicht politisch, wo ich mir vorstellen kann, dass wir aber alle derselben Meinung sind. Und zwar folgendes: Nationalhymnen sind alle scheiße.
Mm-mm.
Es gibt nur ausschließlich beschissene Nationalhymnen.
Nein, die italienische Nationalhymne ist fantastisch.
Kenn ich nicht. Das ist die Nationalhymne.
Und dann kommt noch der zweite Teil. Die ist so fröhlich und so schön. Michael Schumacher hat die immer dirigiert. Dann kam die Deutsche und er stand da wie so eine Steinstatue. Und dann kam die italienische und er wurde fröhlich. Und hat mit seinen... toll. Die italienische Nationalhymne ist die beste und die Marseillaise ist ja wohl auch richtig geil.
Die was?
Die französische Nationalhymne.
Kenne ich auch nicht. Also weiß ich nicht. Habe ich bestimmt schon mal gehört.
Also es gibt mindestens...
Ach, da ja stimmt. Wie beim Eurovision Song Contest.
All You Need Is Love fängt damit an.
Ja, scheiß, alles scheiße.
Die ist scheiße?
Ja, alles scheiße. Alle Nationalhymnen sind scheiße.
Also ich finde
ausnahmslos.
Das, was... Ja, weiß ich nicht. Ich finde, man braucht sie nicht. Aber wenn man sie schon...
Das ist nämlich die nächste Frage. Was soll das?
Es ist stimmungsvoll. Es soll irgendwie die Leute vereinen hinter der Scheißflagge.
Vor zwei Wochen war Bundesliga-Start Bayern gegen Frankfurt.
Ja.
Da wurde die deutsche Nationalhymne gespielt. Ja, und das Frankfurt-Stadion hat die ganze Zeit ausgepfiffen, die arme Frau, die das gesungen hat. Also natürlich nicht die Frau, sondern die Nationalhymne. Und das war völlig zu Recht.
Ja.
Wozu macht man das?
Ja, ich hab jetzt kein Faible für Nationalhymnen an sich, aber wenn du mich jetzt fragst danach, ob ich die musikalisch gut finde, dann sage ich dir, mindestens zwei finde ich richtig toll.
Mhm. Aber die deutsche gehört auf jeden Fall nicht dazu.
Aber warum lässt man das nicht mal Leute neu interpretieren, die gute Songs schreiben können?
Jetzt, das wäre so ein Reboot.
Ja, genau. The National.
The National macht die Nationalhymne. Für alle Länder.
Ja, meinetwegen.
So ein Themenalbum.
Ja, genau.
Und wie viele Staaten gibt es? 209?
Genau, 209.
209 Tracks auf dem Album. Wird aber nicht gepresst.
Geht ist hier Bus ja so, heutzutage so, nicht so mehr. Alles bei Spotify.
In einer Playlist von The National.
Ja. Das wird die neue Spotify. The National Hymn. Hymns.
Anthems.
Anthems.
Ja. Das Album heißt Anthems. Dann heißt es The National Anthems.
Das war völlig aus. Das, 209.
Wie viele Staaten gibt es? 212, okay.
Nein, es gibt mindestens 200.
Bin ich in The Ballpark?
Nein, es gibt über 200.
Weil da Wales noch mit dabei ist. Schottland ist dabei. So, wer googelt am schnellsten, wie viele Staaten gibt es?
Wie viele Länder gibt es?
Also wenn du jetzt sagst, nein, völlig falsch und ich sag 209 und du sagst, es sind nur 197.
Ich sag über 200.
Was hat denn Mark Foster gesungen? Der hat doch da die ganzen Länder aufgezählt.
Also einer von 80 Millionen. 196.
195. Ja, ich finde, da habe ich...
195 Länder auf der Welt.
Aber es stand 2015.
Ja, da kann sich was getan haben seitdem.
Süd- und Nordsudan, oder?
Nee, Südsudan ist älter als 2015. Ja, das sind hier 196, 195. Abchasien, Ost...
Nee, Südsudan ist jünger. Später.
So, lieber Tim.
Ja, bitte, ich bin...
Während hier weiter diskutiert wird, kann ich dir noch die Frage stellen, die mich schon sehr lange beschäftigt. Schmeckt ein großer Haps?
Ja.
Mehr oder genauso viel wie zwei kleinere. Also, ich frage mich immer, ob es sich lohnt, weniger abzubeißen, als ich will, weil ich dann mehr Genuss habe. Aber manchmal möchte man so einen großen Haps essen, aber ich glaube, es ist eigentlich immer ein Fehler, weil der Geschmack ja super flüchtig ist auf der Zunge.
Mhm.
Sollte man also kleinere, abgesehen davon, dass es gesund ist, glaube ich, kleinere Bissen zu essen und nicht so zu schlingen.
Ja, das soll auf jeden Fall dabei helfen, aber früher satt zu werden und so.
Also was ist sozusagen der nötige Schwell? Gibt es irgendwann so eine Art Sättigung des Geschmacksempfindens?
Sehr geile Frage. Danke. Finde ich wirklich gut. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob du zwei kleine oder einen großen Haps hast, was die Geschmacksintensität angeht. Ja. Ich glaube, das ändert sich nicht.
Zum Beispiel zwei Chips versus ein Chip. Da denke ich das immer.
Ja.
Warum sollte ich zwei Chips auf einmal essen, abgesehen davon, dass ich schon etabliert habe, dass es Bröckelkacke ist, wenn ich einfach einen essen kann, den geilen Genuss habe, dann später noch einen essen kann und wieder den geilen Genuss habe? Und sollte man vielleicht warten, bis der Geschmack aus dem Mund sich verflüchtigt hat, bis man nachlegt?
Wenn es dir wirklich nur um den geilen Geschmack geht, wäre das empfehlenswert.
Worum könnte es einem sonst noch gehen?
Satt werden.
Durch Chips.
Na, du hast jetzt ja nicht mit Chips eingeleitet, sondern mit Essen allgemein.
Mit Chips nicht satt essen?
Ja, das geht, es geht natürlich Chips auch.
Hier? Aber es ist vielleicht, Moment. Das ist keine gute Idee.
Es ist keine gute Idee.
Viele Grüße an Lars. Wir sollen nicht so viel ins Mikrofon essen.
Wir vor allem. Aber ja, du darfst dich hinter dem Wir verstecken. Ich gebe dir meine breite Schulter.
Also du bestimmst mir zu.
Ich glaube, es ist egal. Und wenn es dir darum geht, viel Geschmack für einen längeren Zeitraum zu haben, würde ich dir empfehlen, dann kleinere Bissen zu essen.
Okay, danke. Es ist schwer, sich zu disziplinieren.
Gar nicht.
Es ist nicht schwer?
Nein, ich finde das gar nicht schwer. Aber das Wichtige ist, und das finde ich jetzt eine gute Frage, machst du das auch so, wenn du ein Gericht isst, aus verschiedenen Beilagen bestehend, dass du, wenn du so auf das Ende zu isst, der das, was dir vom Geschmack her am besten gefällt, überlässt als letzten Haps.
Das habe ich früher so gemacht, aber ich bin davon total ab.
Warum?
Weil ich glaube, dass der Genuss mit zunehmendem Sättigungsgefühl nachlässt.
Der Geschmacksgenuss lässt nach, je satter du bist.
Desto weniger kann ich genießen. Glaube ich. Also es ist so ein Peak in der Mitte. Du fängst an, dann hast du erstmal nur krassen Hunger. Dann kannst du es nicht richtig genießen, weil du blind bist vor Gier.
Mhm.
Und dann gibt es so ein Mittelteil des Essens, wo du richtig genießen kannst. Und am Ende hast du eigentlich schon keinen Bock mehr, bist satt und dann... Oh.
Aber es kommt doch auch ein bisschen darauf an, mit welchem Geschmack du aus dem Essensvergnügen hinausgehst. Und
kannst du mal ein Beispiel sagen, was plastischer zu machen? So Rotkohl und
Kohl? Ja, locker. Pass auf. Das Beste, also ein Gericht, was ich sehr gerne esse, ist Rahmspinat mit Kartoffeln und Spiegelei.
Ja, Darmspinat.
Darmspinat. Mit dem Blub. Wie bei den Kunstfurzern. Da hat der Darmspinat auch ordentlich Blub gehabt.
Okay. Darmspinat mit?
Mit Kartoffeln und Spiegelei.
Klassiker, bei unseren Kindern sehr beliebt.
Ja, ist auch ein sehr gutes Essen. Ich habe früher mal gehört, das sei Hitlers Lieblingsessen gewesen.
Ja?
Das habe ich dann mehrfach weiterverbreitet. Irgendwann wurde es hinterfragt. Ich habe versucht, das herauszufinden. Ich habe keine einzige Quelle gefunden, die diese Aussage bestätigt.
Meine Eltern haben Nazi-Board oder früher gehabt. Ich glaube, es gibt es nicht mehr.
Doch!
Es gibt ein Nazi-Board mit lauter Drittes Reich-Literatur.
Ja.
So ein bisschen Guido Knopp in niveauvoller.
Das ist ja wohl das allerletzte.
Also alles. Hitlers Marsch nach vorne, Hitlers Kinder, Hitlers Helfer, Hitler von vorn bis hinten und alles ist da. Und da
das ist absolut sich, falsch.
Da sind viele Hitlerbücher und viele
Nazi-Literatur. Und okay. Auch nicht diese ganze Kacke, die im Fernsehen immer wieder.
Es ist niveauvoller und wichtiger und besser. Es ist gute Literatur über Nazis. Und in dieser guten Literatur über Nazis steht vielleicht auch was über Hitlers Spiegelei, Armspinat vorleben.
Nein.
Hast du alles durch?
Also wie gesagt, ich weiß auch, also ich bin mir relativ sicher, dass das einfach eine Fake-Information war, die ich von meinem Bruder bekommen habe.
Okay, du hast die von deinem Bruder.
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Vielleicht sollten wir die mal bei Wikipedia reinschreiben.
Wollte der ein Essen schlecht machen?
Nee, ich glaube eher gut. Ich glaube, darum ging es, so ein bisschen dafür zu sorgen, das noch besonderer zu machen. Also aber
jemand,
ich mochte das
wenn
immer.
Wenn jemand so erfolgreich ist, das mochte, dann würde
ich auch schmecken. Kennst du den? Du kennst ihn, also er war wohl erfolgreich. Also, das Beste an diesem Essen ist natürlich, wenn man sich Mühe gegeben hat, die Spiegeleier so hinzubekommen, dass das Eigelb ganz geblieben ist. Und natürlich Sunny Side Up, das ist ja die einzige richtige Art, Spiegeleier zu braten. Dann muss man ja so um das Eigelb drumherum schneiden und essen, dass nur noch das Eigelb über ist. Und dann nimmst du das auf die Gabel
und
hab's rum. Und das ist das Allergeilste.
Nein, alles
und
falsch.
Das ist
aber
nicht
ich
alles falsch.
Über Eier.
Nee, weil du einfach genau weißt, dass du da verlierst.
Ich kann weil nicht
die,
verlieren.
Doch, die Fakten sprechen gegen dich.
Es gibt keine Fakten.
Die Geschmacksfakten. Die Geschmacksfakten sprechen gegen dich. Jedenfalls ist es so, dass ich, wenn ich das Gericht esse, dann lasse ich als letztes eine meiner zwei Spiegeleier-Eigelbe über. Und das ist der letzte Haps, weil ich dann noch eine halbe Stunde danach diesen Geschmack im Mund habe.
Das kann ich aber bei Eigelb gut verstehen, dass der nachhalt.
Ja, ist doch nicht nur bei Eigelb so.
Ich glaube, Eigelb halt mehr nach als der Spinat, würde ich mir denken. Ich habe das Gefühl, da hast du länger was von. Vielleicht ist der von seiner Textur her, füllt er den Mundinnraum besser aus.
Ja, das mag sein. Das weiß ich nicht.
Wo wir schon bei Essen sind, Fun Fact, pro Haushalt darf pro Jahr im Hausmüll nur eine Plazenta entsorgt werden.
Wer bestimmt das?
Der Gesetzgeber.
Der Gesetzgeber. Man darf pro Haushalt nur eine Plazenta pro Jahr im Hausmüll entsorgen.
Ja.
Wieso, ist das nicht Biomüll?
Ich glaube, das ist Restmüll.
Ist es Restmüll?
Vielleicht ist es auch Biomüll. Ich würde es nicht in Biomüll tun. Man soll ja auch, glaube ich, kein Fleisch in Biomüll tun. Und irgendwie ist es auch eine Art von Fleisch.
Das ist eine Art von Fleisch. Da gehe ich mit.
Ja,
die essen das oder verbuddeln das oder machen daraus irgendwie Schmuck. Smoothie, genau.
In den Blender.
Man kann
ab in den Blender.
Ab in den Blender mit der Plazenta.
Ein paar Brombeeren, ein paar Himbeeren und eine. Aber die eigentlich interessante Frage ist
Moment,
doch,
Moment. Wie kriegt man denn so eine Plazenta mit nach Hause?
Also, hast du?
Bleibt am Kind dran. Teilweise bleibt er im Kind dran. Das nennt sich Lotusgeburt.
Lotusgeburt?
Also man geht ins Krankenhaus. Dann wird das Kind spontan geboren. Die Plazenta ist noch am Kind
spontan
dran. Und dann, das heißt Spontangeburt. Das ist
so
der medizinische Begriff. Dann fällt das ab.
Nee, das kommt dann in so einen Sack. Genau. Und da kommen dann so bestimmte Öle rein, damit es nicht ganz so, das ist angeblich dann nicht mehr so
stinkt.
Infektiös. Stinken soll es auch nicht.
Ja.
Aber, und das hängt dann die ganze Zeit am besten auch unterm Kind, weil sonst hast du auch die Gefahr, dass es halt zurückläuft.
Ah.
Das ist sehr eklig. Ja. Dann irgendwann fällt es halt natürlich auf. Und das gab es sogar schon mal im
Ja, ja, das
aber
wundert mich nicht.
Auch wenn das nicht mehr am Kind in einer Lotusgeburt, wie ich gerade gelernt habe, dranhängt, wirst du nach der Geburt gefragt, ob du die Plazenta mitnehmen möchtest. Oder du musst es, glaube ich, vorher angeben.
Ja.
Und dann kannst du
das nach
Hause nehmen.
Ich wollte nur wissen, ob du das in einer Plastiktüte oder nachhaltig jetzt in einer Papiertüte.
Die haben sie nicht mitgenommen. Aber man darf nur eine pro Jahr entsorgen. Und jetzt will ich endlich wissen, wie diese Gesetzgebung oder was auch, ich weiß nicht, ob es ein Gesetz ist, ist es wahrscheinlich nicht, Verordnung, sag ich mal, zustande gekommen ist.
Und was sich die Leute, die sich das ausgedacht haben, gedacht haben, wer das auf welche Art und Weise denn kontrollieren kann?
Die Kontrolle ist ein Punkt, aber vor allen Dingen muss es ja einen Bedarf gegeben haben an dieser Verordnung.
Ja, und auch eine Begründung.
Ja. Also irgendwie muss es mal irgendwie Plazenta-Müllpartys irgendwo gegeben haben. Ich habe meine Theorie war sowas wie, es gab mal so einen Fall oder irgendwo, wo man hinterher gesagt hat, das ist total sinnlos, aber wir müssen das unterbinden und das können wir am besten unterbinden, indem wir es für alle einfach alle mal regeln.
Interessant. Ja, gute Frage. Hast du da weiter nach, woher hast du deine Information, dass es diese von Regel überhaupt Frau gibt? Und wie ist diese Information? Ja, wir haben hier ein Hotseat, da können alle Leute rauf und interessante...
Gibt es noch weitere Informationen, die ich vergessen habe?
Nee. Soll das nur den Eigenbedarf abdecken?
Was ist denn mehr als der Eigenbedarf?
Na, also, du könntest ja auch daraus...
Das waren die Kommunen damals, wo einfach alles
zu viele Plazenten,
und zu viele Plazenten hintereinander...
Und wo war das Problem? Also was ist das denn... Was
vielleicht die riesigen Nachbarn haben sich dann vielleicht beschwert, dass...
Oh, 10 Plazenten in einem Müllsack.
Oder das Müllabfuhrpersonal hat sich beschwert. Weil die dann hinten auf dem Müllwagen draufstehen
Flatsch,
und die ganze Zeit
Flatsch, Plazenten
gerochen haben.
Ja, und dann machen die das da hinten rein und dann macht es Flatsch, 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 Flatsch.
Und dann sind die zu ihren BezirkspolitikerInnen gegangen und haben gesagt, können
die mal tun mal was. Das sind mir zu viele Plazenten im Müllwagen.
Und dann haben die
gesagt, okay, nur noch eine pro Jahr, ja, pro Haushalt. Ja, das, damit können wir umgehen.
Ja. Geht es dann nur um menschliche Plazentas?
Auch eine gute Frage.
Plazenten?
Das weiß ich nicht.
Wissen wir auch gar nicht.
Aber was könnte das noch sein?
Tierplazenta.
Dass du, ja, vielleicht, wenn irgendjemand so Mäuse hat oder so, und die sich ständig vermehren.
Aber so eine Mausplazenta macht ja nun wirklich keinen Stress.
Aber die Frage ist, darfst du eine menschliche Plazenta und eine Mausplazenta entsorgen? Oder wenn eine Maus schon geboren hat und du hast sie entsorgt und dann hast du die Geburt bekommen, hast die Plazenta mit nach Hause genommen, weil du dachtest, das ist cool, findest es dann aber blöd, hast du ein Problem, weil du schon im März die Mausplazenta entsorgt hast. Musst du warten, bis Januar ist.
Ist dann jemand...
Wollt ihr mal wieder was von Google hören?
Ja.
Das nette Forum, das heißt, das will ich euch ersparen, wie das Forum heißt. Und da stellt also jetzt Illifee90 die Frage, wohin mit der Plazenta? Und das Ganze geht wieder los mit, hey, ihr Lieben, ich plane ja eine Hausgeburt. Wissen ja alle Bescheid.
Das Ja. Ja, warum Ja?
Jedoch steht auf dem Zettel meiner Hebi, die Hebamme,
sagt man in Berlin so,
dass ich die Plazenta nicht im Hausmüll entsorgen darf. Übrigens, apropos Gesetz und Verordnung, das ist einfach eine Länderregel. Das heißt, es kann sein, dass du im Saarland hunderte Plazenten im Müll entsorgen kannst und in Bayern nur eine halbe oder irgendwas.
Da musst du immer über die Grenze hoppen, Plazenta-Hopping.
Ich wollte es nur sagen. Und wenn sie hier sagt, dass ihre Hebi sagt, sie darf es in Berlin nicht in den Müll tun.
Aber vielleicht ist die Hebi auch einfach sehr vorsichtig.
Oder kennen sie gar nicht so gut aus.
Und danach gibt es keine weiteren Einträge.
Ja,
es gibt keine Regelung dazu.
Da bist du jetzt aber auf gutefrage.de reingefallen. Da kriegt man nie eine Antwort, die befriedigend ist. Das fragt einfach immer nur jemand die Frage, dann schreiben drei Leute darunter, weiß ich nicht.
Ich entblöde mich doch jetzt nicht nachzugucken, ob es eine Verordnung für Plazenta im Haus gibt.
Das solltest du tun.
Was ist denn jetzt der Plural von Plazenta?
Plazenta. Ich würde sagen, Plazenten.
Gedacht, sind mehrere zugelassen vielleicht?
Plazenten?
So wie Globusse und Globen?
Globuli. Entschuldigung, ich war schwach.
Wie Kräne und Krane. Um auf uns wieder selber mal Bezug nehmen zu können.
Tim, ich wurde von Europol angerufen.
Warum? Was machen die denn? Hat das auch was mit Plazenten?
Nein.
Zu tun?
Wir sind jetzt durch mit der Plazenta.
Nee, es wird hier noch der Plural. Plazenten, ne?
Und Plazentas.
Und Plazentas, alles klar.
Also Plazentä und Plazenti ist falsch.
Ja, Plazentas und Plazenten.
Ich wurde von Europol angerufen.
Mhm.
Und zwar von einer automatischen Ansage, die gesagt hat, Achtung, Achtung, Sie sind irgendwie verwickelt in eine Straftat und Europol hat mehr Informationen für Sie. Und wenn Sie jetzt die 1 drücken, stellen wir Sie durch zu unserem Chief Officer Deputy bei Europol.
Moment, Die haben gesagt, Achtung, Achtung, sie sind verwickelt in eine Sprache.
Verwickelt stand da nicht. Das war eine automatische Ansage, die gesagt hat, wenn sie mehr Informationen zu haben wollen.
Mhm.
Ich war natürlich super interessiert daran, ist ja klar. Und habe natürlich auf 1 gedrückt und wurde verbunden mit Chief Deputy Officer Phillips in Bonn. Der gesagt hat, er ruft hier für Europol an aus Bonn und hat wichtige Informationen für mich. Und damit er mir die geben kann, muss er ja aber ein paar Daten von mir haben.
Natürlich.
Und dann
kann ja sonst jeder hinkommen.
Kann ja jeder kommen.
Nachdem du persönlich angerufen wurdest.
Dann habe ich Chief Officer Deputy Phillips ein paar Fragen gestellt, warum das denn nötig sei und was denn der Hintergrund sei. Er hat gesagt, ja, er kann dazu noch keine Details sagen, weil er das erst gegenchecken muss. Kann ja sein, dass ich eine andere Identität habe als die Handynummer, die sie von mir herausgefunden haben. Und wenn ich jetzt nicht kooperieren würde, würde ich jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde verhaftet.
Oh, wie cool.
Und dann war ich natürlich, es war ja so gut, weil ich nicht mit einem Roboter verbunden war, sondern eine echte Person an der Strippe habe. Und dann habe ich angefangen, ihm Fragen zu stellen zu seinem Job und so. Und er wurde immer wütender. Er wurde richtig sauer.
Wieso?
Und dann meinte ich, irgendwann, er hat auf Englisch die ganze Zeit gesprochen, aus Bonn für Europol arbeiten. Das ist ja alles eine internationale Clique da spricht keiner Deutsch in Bonn. Und dann habe ich irgendwann gesagt, I don't know, it seems kind of fishy to me. Und er wurde sauer und sauer. Und dann kam er mit, you will be arrested und verstehe nicht,
aber Moment, wie Moment, die Situation Moment. Ist. Die haben dich angerufen. Da hast du die 1 gedrückt, weil du dachtest, ich muss mal nachfragen. Ich frag da gar nicht weiter nach. Du machst 2 Wochen deine Briefkasten nicht leer. Das wundert mich alles gar nicht. Aber dann haben sie dir gesagt, gib uns deine Daten, sonst kommt in einer halben Stunde jemand und verhaftet dich.
Ja.
Also... Wenn sie, aber dann haben sie doch deine Daten. Also mindestens mal deine Adresse und deine Telefonnummer.
Sie wollten Namen und Geburtsdatum. Und habe ich ihnen dann nicht gegeben. Und dann war irgendwie, da meinte ich auch noch so, I don't think I'm gonna be arrested. I'm sitting at my office here. Und ich habe mich halt auf Handy angerufen und dann war halt, wurde er immer wütender und ich wurde immer entspannter und sagte, irgendwie einfach, glaube ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, Sie können jetzt auflegen, aber. Und dann habe ich gesagt, ja, ich lege auch gerne gleich auf, aber ich finde das gerade total interessant. Und dann habe ich ihm zum Glück noch gesagt, dass ich möchte, dass er mal sein Arbeitsverhältnis moralisch evaluiert. Und dann war vorbei bei ihm. Und er hat aber nicht aufgelegt, er hat nicht locker gelassen. Ich weiß, eigentlich hätte ich ja gedacht, solche Leute, die einen betrügen wollen, die merken, wenn sie jemanden haben. Und dann sind die effizient und legen auf. Der hat immer weitergemacht und hat auch keine Pausen gemacht. Ich musste dann einfach in seinem Redefluss auflegen. Und dann haben die tatsächlich noch ein paar Mal wieder angerufen. Dann habe ich das gegoogelt und bin auf der Seite des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen gelandet, die mir Informationen für diese Betrugsanrufe gegeben haben. Und die haben gesagt, wenn sie angerufen worden, rufen sie 110 an.
Wirklich?
Ja, das stand auf der offiziellen Seite vom LKA NRW. Und dann habe ich 110 angerufen.
Mhm.
Und dann ging jemand, also ich habe ja immer nur gute Erfahrungen mit 110 gemacht, und dann ging jemand ran, die sind super gut darin, einfach ganz schnell und klar zu sein. Müssen sie ja in Notsituationen. Und haben sich ganz knapp gemeldet, ganz klare Fragen gestellt. Und dann habe ich gesagt, hallo, es ist kein Notfall. Entspannung. Ich habe bei Ihren Kollegen aus NRW gerade gelesen, dass ich bei Ihnen anrufen soll und das melden soll. Und der hat dann hat gesagt, ja, die haben auch schon bei mir angerufen. Das nervt richtig. Und dann habe ich gesagt, ja, bringt das jetzt was? Soll ich Ihnen die Handynummer geben? Das war halt eine Handynummer. Nö, das bringt nichts. Das ist einfach nur blöd. Aber der war total nett und hat mir das noch ein bisschen erklärt und so... Interessant.
Wie viele Leute fallen da wirklich drauf
rein? Das habe ich dann auch gefragt. Und das hat er auch gesagt. Er meinte, der Polizist bei 110 hat gesagt, es gibt leider tatsächlich ältere Leute, die dann, also die Masche ist dann die, dass die dir Fragen stellen, dass die dich mehr unter Druck setzen und dass die dann sagen, sie können jetzt die Situation auflösen, indem sie 1.500 € an folgendes Konto überweisen.
Ja. Ja, ja.
Okay. Und dann werden wir uns wieder bei ihnen schriftlich melden oder was auch immer. Und dann kriegen die einfach Geld. von irgendwelchen Leuten, die Angst haben, dass sie von Europol verhaftet werden.
In einer halben Stunde. Aber wenn ihr jetzt sofort Geld überweist, dann werdet ihr auch noch gerettet. Ist, ja. Interessant. Ist
wieder Hotbar.
Ja gut, dann ruft man da irgendwie 500 Leute an und dann sind da irgendwie 10, die sagen, ja okay. Dann. Aber meistens sind es ja dann nicht 1500 Euro, sondern wahrscheinlich eher so 80, 90 Euro. So. Das ist, ne, weil dann ist man eher bereit, sowas zu bezahlen.
Aber das muss sich ja lohnen, sonst würden die das nicht machen.
Ja, ich glaube, das macht dann die Masse.
Ne? Wenn die nachverfolgbare Telefonnummern benutzen, warum man da nichts machen kann? Du musst ja irgendwie zurückverfolgen können.
Die werden ja nicht nur eine haben.
Wie bei Breaking Bad oder ja, so ein
vielleicht doch. Vielleicht ja. Doch.
Und dann sitzen da irgendwelche armen Leute irgendwo in der Zentrale und geben sich als Chief Deputy Officer Phillips aus und rufen den ganzen Tag Leute an.
Ja.
Die müssen ja auch so ein gewisses Gespür schon haben. Die können ja nicht einfach wirklich voll Nerd sein.
Na, genau genommen rufen die ja nicht an und brauchen auch kein Gespür, sondern sie haben ja offensichtlich die technische, das technische Know-how, dass das automatisiert passiert, diese Anrufe. Und
ja.
Von 100 Leuten ist einer so bescheuert und drückt die 1.
Das war doch ein tolles Erlebnis.
Ja, das ist auch gut für einen Podcast.
Habe ich ihm auch übrigens gesagt, dass ich dankbar bin, dass ich wieder Futter für meinen Podcast habe.
Fand er nicht gut?
Ja, hat er nicht, ist er nicht drauf eingegangen.
Wie hieß er, Chief Deputy?
Irgendwas mit Phillips.
Phillips.
Aus Bonn.
Aus Bonn. Aber hat Englisch gesprochen.
Ja, stark. Nicht sehr gutes Englisch. Mein Englisch war besser.
Wo wir gerade über Plazenten gesprochen haben, logische Folge, ich habe eine Frage zu Kindern.
Ja.
Und zwar habe ich neulich in der U-Bahn gesessen und habe beobachtet, da war eine Mutter, hatte zwei Kinder. Das eine Kind war, glaube ich, im Kinderwagen und das andere war etwas älter, saß auf ihrem Schoß, glaube ich, genau. Relativ, also so, schon so groß, dass es sie überragte auf dem Schoß stehend und hat dann so rumgespielt und hatte so mit dem Kopf hin und her gewackelt und dann ordentlich mit dem Hinterkopf gegen die Scheibe geballert.
Ja.
Das hat schon ordentlich, das hat in der U-Bahn.
Ja.
Das hat schon.
Ich habe das Gefühl, U-Bahn-Scheiben sind verhältnismäßig weich.
Ziemlich gerumst. Ja, ich glaube, das hat auch eher sie, also das Kind erschreckt, als wirklich wehgetan. Aber trotzdem war da schon ein bisschen Wumms hinter. Aber natürlich, Reaktion des Kindes, angefangen zu plärren.
Ja.
Und wie hat die Mutter reagiert?
Ja.
Mega angefangen zu lachen. So von wegen, ach, jetzt hast du mit deinem Kopf. Ja, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ach ja, lustig. Und was hat das Kind gemacht? Auch angefangen zu lachen. Und ich habe mich gefragt, ist das eine sinnvolle pädagogische Maßnahme, wenn ein Kind... Also man weiß es ja nicht, ob das wirklich wehgetan hat oder ob das sich nur erschreckt hat. Also wenn das Kind jetzt zum Beispiel richtige, echte Schmerzen hat, sich verletzt hat möglicherweise am Kopf, ist das dann eine gute Reaktion zu lachen, um das Kind zum Lachen zu animieren oder sollte man anders darauf reagieren?
Wie immer kann man das, also finde ich, kann ich das so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, es hat ganz viel mit Gespür für die Situation und dein Kind zu tun, mit Erfahrungswerten. Es gibt Eltern, es gibt ein wunderbares Lied von der coolsten Kinderband der Welt, Deine Freunde, das heißt Nichts passiert, wo es genau darum geht, dass die Eltern immer sagen, steh auf, geh weiter, ist nichts passiert, halt die Fresse, wenn du nicht richtig blutest, kümmern wir uns nicht um dich. Und dahinter steckt schon der Gedanke, dass es ziemlich blöd ist, wenn, egal wie die Eltern das einschätzen, wenn es für das Kind wirklich schlimm ist und die Eltern es nicht ernst nehmen, ist es scheiße für das Kind.
Ja.
Und zwar nicht nur vom Schmerz, sondern einfach psychologisch und im Vertrauensverhältnis zu deinen Eltern und sonst was.
Ja.
Aber natürlich kann es auch Situationen, also ich habe das jetzt gerade bemerkt, als wir Freunde besucht haben, die auch zwei Kinder im selben Alter wie unsere Kinder haben, habe ich nochmal dran gedacht, dass ich das schon mehrfach gesehen habe, dass wenn ein Kind sich wehtut und es ist nicht mein Kind und ich helfe dem Kind auf, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das Kind nicht so doll weint, wie wenn die eigene Mutter dem Kind aufhält. Weil es, aber es heißt nicht, dass es gut ist, weil vielleicht ist es dem Kind in dem Moment einfach unangenehm oder es traut sich dann nicht oder so. Aber es gibt Situationen, in denen ich auch das Gefühl habe, man kann das schnell auflösen, indem man vielleicht nicht einen Spaß draus macht, aber es irgendwie. Aber das ist, ich tendiere dazu, erstmal immer das Kind ernst zu nehmen. Und wenn es doll schreit, vielleicht will es auch Aufmerksamkeit oder so, aber erstmal nicht diese Vermutung zu machen, das stellt sich bestimmt an. Aber manchmal bist du vielleicht pragmatisch und sagst, bevor das Kind jetzt 10 Minuten die U-Bahn voll plärrt, versuche ich es mal. Und wenn es
nicht hat klappt, auch tatsächlich funktioniert, es hat in funktioniert, dem Fall.
Ist schwierig, nicht so ganz einfach zu beantworten, finde ich.
Und dann habe ich aber eine darauf aufbauende Frage, nämlich ist jetzt keine sehr besondere Erkenntnis, aber Kinder werden anders behandelt als Erwachsene.
Ja.
Und zwar ist es mir aufgefallen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sich hinstellt und sagt, ich singe euch jetzt mal ein Lied vor. Und dann singt das Kind ein Lied vor. Und es klingt super scheiße.
Ja.
Was nicht unwahrscheinlich ist jetzt mal, ne?
Ja.
Da sagt ja kein vernünftiger Erwachsener, was soll das? Was sind das für ein Scheiß-Song? Oder was sind das für eine, du kannst überhaupt nicht singen, lass das bitte.
Ja.
Das sagt ja keiner.
Aber das würdest du vielleicht noch nicht mehr erwachsen sein.
Pass auf, eben doch, pass auf. Man sagt dann sowas wie, ach ja, toll und schön, dass du dich getraut hast. Und dann fragt das Kind vielleicht sogar, war das gut? Und dann hast du eher so eine diplomatische Art, so, ja, ja, da haben wir jetzt vielleicht nicht alle Töne gestimmt, aber wenn du übst und weitermachst, dann kommt das.
Das geht ja davon aus, dass es richtig gut ist, dass das Kind alle Töne trifft. Vielleicht hat es auch einfach Bock zu performen und zu singen und das ist cool.
Naja, ja, richtig, aber das Kind möchte vielleicht wissen, hat es gut gesungen? Und dann musst du auch entsprechend ehrlich drauf reagieren, finde ich.
Ja.
Du kannst es nicht sagen, wenn das Kind super... Das ist wie, wenn du zum... Wie man es im Film immer sieht. Dann kriegst du zum Geburtstag ein selbstgemaltes Bild und du denkst, es ist ein Hund, aber eigentlich soll es ein Affe und oder man selber sein. Ich habe meinem Opa, Fun Fact, habe ich mal ein Bild gemalt zu seinem Geburtstag. Da war ich 5 oder so und es sollte ihn darstellen. Also ich habe versucht, meinen Opa zu malen, hat mir das geschenkt und er meinte, auch Mensch, schöner Marienkäfer. Und das hat mir wehgetan. Und das war nicht böse gemeint, aber es hat mir wehgetan, ja, dass er dachte, das ist ein Marienkäfer.
Ich kenne das, die Empörung. Und wenn ich sage, ist das ein cooler Frosch oder was? Das ist ein Dino.
Ja, wahrscheinlich darf man das nicht vermuten, man muss fragen.
Ja, das ist ja klar. Das ist
genau, die man muss erst mal fragen. Und ich habe mir das so überlegt, okay, ein Kind singt und es klingt scheiße, dann sag mir nicht, es klingt scheiße, lass das bloß sein, sondern man sagt, schön, dass du dich getraut hast und coole Performance vielleicht, aber so gesanglich noch ein bisschen üben. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wie hat Dieter Bohlen bei DSDS irgendwie immer reagiert, wenn da irgendwelche Leute meinten, sehr gut singen zu können, es aber nicht gut singen konnten, hat er nicht versucht, das denen schon beizubringen, sondern er hat versucht, möglichst fiese Vergleiche zu bringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Spirit, der bei erwachsener Kritik mittlerweile so mitschwingt. Und ich überlege,
Dieter Bohlen hat das geprägt?
Ja, ich glaube, Dieter Bohlen und alle anderen aus anderen Ländern, die ähnlich diese Rolle übernommen haben, auch. Und ich denke aber, es wäre besser, wenn das auch bei Erwachsenen mehr gemacht werden würde wie bei Kindern. Dass man nicht so hart gleich sagt, du bist scheiße, du kannst es nicht, hör bloß auf oder komm wieder, wenn du es 5 Jahre gelernt hast.
Who are you to judge, wie gut jemand singt? Natürlich kannst du sagen, ob dir das gefällt oder so, aber du bist ja nicht, also Dieter Bohlen sieht sich ja als, dann inszeniert sich ja als der absolute Urteilsbefähigte, der sagen kann, du schaffst es nicht, ich habe 18 Jahre im Business, ganz Mallorca steht hinter mir, ich mach dich oder ich mach dich platt. Das ist ja eine Situation, die du als ansonsten nicht so unbedingt hast.
Ja, aber trotzdem kann ja jeder Mensch hören, ob jemand Töne trifft oder nicht.
Ja, aber darum ist ja die Frage, welchen Anspruch hast du an ein Kind und worum geht es dabei? Weil das ist ja genau das, wenn du den Maßstab an ein Kind ansetzt, der dem nicht gerecht werden kann. Und wenn du denkst, dein eigenes Kind ist, dann wirst du ja sowieso... Also klar, ich habe auch Sachen, wo ich unterscheide dazwischen, wo ich denke, ich muss jetzt nicht überall jubeln und klatschen und sagen, dass das toll ist, weil das auch falsch wäre und auch nicht ehrlich wäre. Man muss ja schon eine ehrliche Reaktion machen. Aber es bringt auch nichts, dem Kind jetzt vorzuhalten, dass es scheiße singt, weil das für den Entwicklungsstand des Kindes Quatsch ist. Das ist so, als wenn du irgendwie in der Schule sagst, ich messe dich nur an absoluten Wahrheiten und nicht an dem, also da wird es ja auch gemacht, vielleicht zu wenig, vielleicht manchmal gut, vielleicht manchmal schlecht, daran, was du leistest, von wo du kommst und so weiter. Das ist immer, als Fremder ist es sowieso völlig egal, da kannst du jetzt nicht hinstellen und zum Kind gehen und sagen, du singst scheiße, das wird auch keiner machen, außer vielleicht Benno. Den ich erwähnt habe, weil er schon zu Gast in unserem Podcast war.
Ja, alles übergastet.
Und auch sehr wahr ist die Aussage. Und wenn es dein eigenes Kind ist, dann siehst du halt eben tatsächlich andere Dinge. Und ich glaube, es gibt Eltern, die dazu neigen, überall zu applaudieren und das Kind sofort positiv zu verstärken in allem, was es tut. Ich würde mich einfach ein bisschen locker machen und ein bisschen ehrlich antworten. Und wenn es dann ein Kind ist, findest du es vielleicht einfach super süß, wenn es irgendwas Cooles macht. Und dann spiegelst du ihm das
wieder. Du hast überhaupt nicht meine Frage beantwortet. Sollte das bei Erwachsenen so gemacht werden wie bei Kindern?
Ich finde, man sollte einfach niemanden verletzen, indem man sagt, du bist ein scheiß Kerl mit der Froschsäge.
Aber vielleicht will man ja eine Reaktion oder eine Einordnung seiner Kenntnisse.
Ich finde, wenn man eine Einordnung will, dann kann man danach fragen. Und dann kann man auch eine ehrliche Antwort kriegen.
Ja.
Und dann kann man dabei trotzdem freundlich sein. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass man sowieso einfach mit Freundlichkeit viel bewirken kann. Wenn du jemanden freundlich, ehrlich kritisierst,
und ein entsprechendes Verhältnis hast, weil der das möchte und nicht ein random Guy auf der Straße ist, dann kannst du nicht viel falsch machen, glaube ich. Aber
wenn du jetzt
hast du irgendwie das Gefühl, dass es gibt Bedarf, dass man Leuten ehrlicher oder vorsichtiger sagen müsste?
Ja, ich glaube, das ist das, was viele Menschen davon abhält, sich in die Öffentlichkeit zu trauen mit dem, was sie gerne machen würden. Ich kann das aus eigener Erfahrung.
Vor Vernichtung.
Ja, genau. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich liebe es zu singen und ich weiß, dass ich es nicht kann. Und weil ich weiß, dass ich es nicht kann, traue ich mich ganz häufig nicht, es in der Öffentlichkeit richtig zu tun.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und das ist irgendwie doof.
Das
Ich weiß nicht, ob das dadurch geheilt werden würde.
Wenn
wahrscheinlich.
Die Haltung der Menschen insgesamt etwas offener wäre, dann würden sich vielleicht mehr Menschen trauen,
ja.
Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen.
Ja, zum Beispiel.
Also es kann natürlich immer noch sein, dass die Leute sagen, ich will Tim nicht zuhören, wenn er singt, weil das einfach kacke klingt.
Mhm.
Aber das ist ja nicht dein Problem, sondern also das ist ja deren Entscheidung einfach. Aber
ja.
Wenn sich
natürlich alle so entscheiden, ja. Dann habe ich auch ein Problem.
Ja.
Kann ja auch sein.
Das ist auf jeden Fall ein Problem, gerade mit Sachen, die einem wichtig sind und die einem Spaß machen. Aber gut, wir rätseln jetzt 100 Folgen lang Podcasts nach draußen. Wie ist es jetzt beim Podcast? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe jetzt einen Podcast gehört und irgendwie, ich finde, das ist Zeitverschwendung und das ist scheiße, was ihr macht. Und würde dir das die Freude nehmen?
Dann würde ich sagen, danke Frau von Benny für deine Rückmeldung. Und dann würde ich sagen, ist okay. Weil es muss halt nicht allen Leuten gefallen.
Ich glaube, es ist vielleicht auch ein Punkt, wenn man selber sehr gut einschätzen kann, wie gut man ist, ist man weniger anfällig für Kritik. Wenn du hoffst, dass du eigentlich richtig gut singen kannst und dann kommt dieser Bohlen und sagt dir, du bist ein scheiß Idiot, ist es vielleicht niederschmetternder, als wenn du weißt, dass du kein guter Sänger bist. Und jemand sagt, dass du kein guter Sänger bist. Das habe ich manchmal früher gehabt, weil ich habe Musik gemacht mit so einer Studentenband und ich wusste sehr genau, wie gut wir sind. Und wenn jetzt irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, ihr seid nicht so gut, dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. What's your fucking point? Wir machen das, weil es uns Spaß macht.
Schon okay. Ja, und wenn man aber davon überzeugt ist, dass man wirklich auch richtig originär gut ist und dann wird einem gespiegelt, nee, eigentlich bist du das gar nicht, dann ist das schlimmer. Ja, verstehe ich. Wenn das ist eine Note zum drauf nachdenken. Eine Gesangsnote zum drauf nachdenken.
Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt schnell zu Tanke und Bussi Eis kaufen.
Ja, das denke ich nämlich auch. Und ich finde, dass man nachdenklich am besten aus dem Podcast rausgeht. Wir haben jetzt 100 Folgen gemacht. Wir wurden schon im Vorfeld gefragt, ob wir das am Anfang gedacht hätten, was ich mit einem selbstbewussten Ja beantworten konnte, dass wir 100 Folgen schaffen werden. Dass aber wir durchschnittlich, kann man ja auch mal transparent machen, so zwischen 50 und 70 Leute jede einzelne Folge hören. Und da offensichtlich auch Leute dabei sind, die wir persönlich gar nicht kennen, wie der heutige Abend bewiesen hat, ist extrem besonders, ist extrem verrückt. Und es wurde der Wunsch geäußert, dass man sich bei uns für die Podcast-Folgen bedankt. Das will ich nicht verbieten, aber ich möchte auf jeden Fall ein aufrichtiges, ehrliches Danke nach draußen schicken an alle Zuhörenden, dass ihr das tut. In der bloßen Zahl ist das schon was Besonderes. Jede Rückmeldung ist etwas Besonderes.
Wir freuen uns immer richtig.
Wir freuen uns wirklich immer richtig. Wir freuen uns über Bewertungen. Wir freuen uns über persönliche Rückmeldungen. Wir freuen uns über Reaktionen auf irgendwelche blödsinnigen Dinge, die wir raushauen. Auch über Widerspruch, weil das ja auch bedeutet, dass Leute zuhören und sich interessieren. Und ich freue mich jetzt in dieser Situation ganz besonders, dass hier Menschen zusammengekommen sind, die safe nie wieder so zusammenkommen werden. Das kann man auch mal sagen. Genießt diesen Abend. Diese Menschenkonstellation wird es nach heute nie wieder geben. Kann auch gut sein, keine Ahnung. Wir werden jetzt noch hier ein bisschen weiter den Abend verbringen. Freut mich sehr. Vielen Dank an alle. Möchtest du noch was sagen?
Ich möchte, dass nachdem du gleich die zauberhaften Abschiedsworte gesagt hast, dass wir nochmal einen Applaus von 1912 bekommen.
Oh ja, gerne.
Damit wir die Klammer schließen. Nein. Erst gibt es die zauberhaften Worte, die Tim sprechen wird. Und dann...
Dann kommt der 1912-Applaus. Möchte noch irgendjemand was sagen?
Ja, danke, dass du dir auf jeden Fall immer den Podcast machst. Und das versüßt mir zum Beispiel immer die Fahrt in der U-Bahn.
Wir versüßen U-Bahn-Fahrten.
Besser wird's nicht mehr.
Das könnte auch unser Claim werden. Die beleuchteten Brüder. Wir versüßen U-Bahn-Fahrten.
Ja.
Was versüßen wir bei dir? Nähen. Wir versüßen das Nähen. Was versüßen wir?
Die Fahrten zur Ab.
Die Fahrten zur Schule. Bei mir versüßen wir Joggingrunden.
Supermarktbesuche.
Supermarktbesuche?
Ja.
Definitiv. Wir versüßen viele Sachen.
Und Autofahrten.
Autofahrten. Und hier noch gar nichts, aber ich glaube, wir haben einen neuen Fan gewonnen. Ich glaube, ab morgen werden wir auf allen Folgen einen Listener mehr haben.
Sukzessive. Rückwärts.
In einem Rutsch durch. Also, liebe zuhörenden Menschen da draußen, danke auch an euch für die Treue. Wir machen weiter. Und an alle Menschen hier vor Ort sagen Benny und ich aus ganzem Herzen, gehabt euch wohl.